Na Leute, Silksong? Silksong? Irgendjemand da draußen? Spielt irgendjemand gerade Silksong? Oder seid ihr auch einer von den Sickos, die bereits 40, 50 Stunden seit Donnerstag in das Ding investiert haben? Weil ich nämlich nicht, denn ich musste nach dem beginnenden Spielen von Silksong erstmal auf die Bremse treten und dann für 16, 17 Stunden Bloober spielen, denn dann kam Kronos raus, was ja auch für Ink Ribbon nützlich war, und dadurch, dass ich leider vorher im Gegensatz zu Benny, der irgendwie einen Code bekommen hat und ich habe nicht mal eine Antwort bekommen. Das heißt, er hatte das eine Woche lang durchgespielt und ich habe dann gewartet, bis meine physische Version ankam, habe das dann durchgespielt, was leider wieder viel zu lange war, aber dazu mehr in der aktuellen Episode von Ink Ribbon Radio. Da haben wir zu dritt gestern Ewigkeiten drüber gesprochen und auch ich werde die Tage nochmal ein dediziertes Video zu dem Spiel machen. Das heißt, hier im Podcast werde ich heute nicht darüber sprechen. Ich werde nur ein bisschen über Silksong reden und auch da nicht sonderlich viel, weil ich bin erst die 4 Stunden drin und nächste Woche werde ich dann hoffentlich durch sein. Das heißt, zu dem Zeitpunkt werde ich auch nicht mehr über das Spiel im Podcast reden, sondern über andere Sachen. Also hier nochmal kurz der Zeitpunkt, um so den ersten Eindruck von letzter Woche festzuhalten. Darum wird es neben den restlichen Segmenten heute gehen. Das wollte ich einfach nur mal im Vorfeld sagen, weil hätte ich einfach den Key für Kronos gekriegt, dann wäre die ganze Woche so viel einfacher gewesen und ich hätte nicht noch 17 Stunden Stream dazwischen quetschen müssen. Und das natürlich auch dann, während ich versuche, aktiv gesünder zu arbeiten. Das heißt, ich habe das jetzt auch nicht so übers Knie gebrochen und dann, oh, wir machen jetzt 24 Stunden Stream und spielen das einfach durch, sondern das auch nochmal auf 3 Tage verteilt und mich dann zwischendurch nochmal um anderen Kram gekümmert und tatsächlich mir die Zeit genommen, auch mal abends für 2-3 Stunden abschalten zu dürfen. Also das ist dann das Resultat davon, Dinge ziehen sich nach hinten raus, aber jetzt gehe ich rüber in den Silksong-Modus, weil ich ja auch dafür für IGN die Review mache und ich versuche das so gut es geht auch zu komplettieren davorher, um eben alle möglichen Dinge mit einbeziehen zu können, eben für auch den Text. Dann werde ich natürlich auch nochmal dediziert in einem Video darüber sprechen und anschließend kann ich mich dann endlich mal darum kümmern, die restlichen Titel aufzuarbeiten, also dann auch mal die Video-Review zu Metal Gear Solid Delta zu machen, wo ich jetzt, denke ich mal, genügend von gespielt habe und nochmal das Original auch rein und eben auch noch Gears of War Reloaded, Lost Soul Aside habe ich ja über die Hälfte, glaube ich, mittlerweile gespielt, das können wir dann, denke ich, auch einfach mal abschließen, darüber sprechen. Mind's Eye, die Erfahrung muss ich nochmal zusammenfassen. Ich habe immer noch Tony Hawk's Pro Skater 3 und 4 offen, was ich komplett durchgespielt habe, als das rausgekommen ist. Plus eben auch noch, also da sind noch genügend Sachen, die erst einmal fertig in Videos verarbeitet werden müssen. Und darum werde ich mich dann kümmern, während ich auf meinen Key zu Silent Hill F warte. Da freue ich mich schon extremst drauf. Und dann versuche ich alles noch irgendwie in Ruhe abzuarbeiten, bevor ich dann Anfang Oktober tatsächlich mal für eine Woche in Urlaub gehen kann. Das wird geil und vor allem freue ich mich darauf, und da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, auch die nächsten kommenden Wochen wieder mehr ein bisschen GBA-Titel zu spielen, weil ich da drin tatsächlich etwas aufgehe gerade. Aber gut, das nur so für die Einleitung, für den Podcast, dass ihr da eben auch Bescheid wisst. Das heißt, wenn ihr jetzt diese Ausgabe hört, dann werde ich mich wahrscheinlich in dem Silksong-Stream befinden. Also auch noch ganz am Anfang, immer noch in Akt 1. Also keine Sorge, solange ihr einen Tag gespielt habt, dann seid ihr wahrscheinlich eh schon weiter als ich und könnt das dann nebenbei auch nochmal schauen, um das zu vergleichen, um mich auszulachen und zu sagen, wie dumm ich die ganze Zeit bin. Kommt da gerne vorbei. Ansonsten werden natürlich die Stream-Segmente auch wieder auf dem Drittkanal bei SpecOps hochgeladen. Da wird auch momentan, ich glaube, wenn der Podcast hier raus ist, dann müssten die ersten 3 von 4 Streams zu Kronos bereits hochgeladen sein. Und einen Tag später, jetzt am Dienstag, kommt auch die letzte Episode. Dann könnt ihr euch da eben auch die kompletten 16, 17 Stunden insgesamt geben. Ich werde jetzt auch diese Woche mich bei den Streams vollkommen auf Silksong fokussieren. Ich werde jetzt keinen Trash Tuesday oder so machen, einfach nur auch da gesünder zu arbeiten, jetzt nicht noch alles versuchen unterzubringen, sondern zu sagen, okay, der Rest ist jetzt gerade pausiert. Ich muss das jetzt erstmal durchkriegen. Das ist ja auch Teil von Auftragsarbeit, für die ich direkt bezahlt werde. Dementsprechend machen wir das erstmal und dann wird der ganze andere Kram nochmal nachgearbeitet, beziehungsweise dann auch letztendlich in Videos verarbeitet. Das gleiche gilt dann auch für die besten Spiele aus dem August, die neuen Spiele aus dem September. Das machen wir alles dann. Da werde ich mich jetzt gar nicht großartig zu stressen lassen. Wollte ich nur mal an der Stelle kurz Bescheid geben. Und letzte Woche ist deswegen auch nicht so viel rausgekommen. Also hauptsächlich war das ja alles, was ich gespielt habe, in den Streams. Es ist aber eine neue Episode bei Ink Ribbon Radio jetzt rausgekommen oder sollte rauskommen, während dieser Podcast erscheint. Wir haben nämlich die Episode dazu wirklich gestern Abend erst sehr spät aufgenommen. Ich bin ja so um 8:30 abends mit dem Spiel fertig geworden und habe dann noch schnell was gegessen. Und um 9 Uhr saß ich im Podcast und wir haben für 2,5 Stunden über diesen Titel gesprochen. Das heißt, Benny braucht natürlich da auch noch ein bisschen Zeit, das ganze Ding zu schneiden, aber das sollte jetzt auch für mich als abgeschlossen gelten. Ich war tatsächlich noch bei einem anderen Podcast während dieser ganzen Sachen, denn mich hatte, und das ist schon vor so einer Woche passiert, wie der Zufall es wollte, kam es zustande, dass ich bei Auf ein Bier nochmal war, mein zweiter Auftritt dort seit Shibuya Scramble in 2019, und da habe ich mit André zusammen über Metal Gear Solid Delta gesprochen, auch sehr ausgiebig, das waren glaube ich auch 2,5 Stunden, sehr viel über das eigentliche, tatsächliche Spiel, also eben auch Metal Gear Solid 3 im Original und was das alles ausmacht. Und dann nochmal ein bisschen auf Metal Gear Solid Delta als Remake. Also wir haben uns da auch mehr auf das Original fokussiert. Für mich war das auch persönlich interessanter, weil die Remake-Auseinandersetzungen und im kleinsten Detail, das wollte ich jetzt nicht in diesem Podcast so ein bisschen da alles mit übernehmen, sondern das wird ja sowieso nochmal in meinem Video dann besprochen. Aber das war ein wirklich sehr, sehr guter Talk, vor allem, weil André jemand ist, der jetzt Metal Gear Solid 3 zum ersten Mal komplett durchgespielt hat und jetzt auch nicht der größte Fan, gerade was die Handlung ist, also wie die Handlung betrifft, ist. Und das war dann ganz interessant, die verschiedenen Perspektiven zu sprechen, wo das dann eben auch herkam. Was die Qualität des Remakes betrifft, da sind wir uns eigentlich ziemlich einig gewesen, aber kann ich auch empfehlen, da einmal reinzuhören. Und von meinen Werken, wenn man das so nennen kann, ist letzte Woche ein neues Format auf dem Patreon gestartet. Und zwar, ich hatte das ja eben schon mal gesagt, ich bin sehr daran interessiert, gerade den GBA noch einmal aufzuarbeiten, nachzuholen. Ich meine, ich hatte einen damals, als das Gerät erschienen ist. Ich glaube, ich müsste meinen der ist ja 2001 rausgekommen und ich glaube 2002 habe ich mir meinen GBA gekauft. Ich hatte damals meinen Super Nintendo verkauft mit allen Spielen und habe mir dann dafür einen GBA Mario Kart Super Circuit und Zelda Oracle of Seasons war das explizit. Die hatte ich mir zusammen geholt und dann bin ich natürlich auch in so ein paar Klassiker dann reingefallen. Also hat ja auch mein Wario-Land 4, Golden Sun, Final Fantasy Tactics, Harvest Moon, Friends of Mineral Town, Mario & Luigi, Superstar Saga, Castlevania, Final Fantasy Tactics, so alle die Sachen über die Zeitraum gespielt, also sehr viel von den Klassikern mitbekommen. Aber die Plattform ist ja wesentlich größer. Es sind ja insgesamt 1500 Schieß-mich-tot-Spiele und ich hatte letztens nochmal eine Liste erstellt von allen Titeln, die ich mal gerne ausprobieren möchte. Zumindest auch mal anspielen und dann ja auch zeitgleich für meinen Archivkanal 20 Minute Gameplay dafür Sachen aufnehme. Und ich dachte mir, oh, du spielst dann die ganzen Sachen schon, könnte man nicht da irgendwas mitmachen? Weil ich habe dann ja teilweise Redebedarf. Ich spiele dann irgendwas und denke mir, oh, das wäre doch cool, das auch mal so meine Gedanken zu katalogisieren, dass ich dann nicht einfach nur die Titel spiele und dann irgendwann vielleicht wieder Sachen vergesse, sondern dass ich das auch so für mich persönlich aufnehmen kann, aber dann eben auch für alle anderen Leute, dass ihr einen besseren Einblick in diese Bibliothek bekommt, vielleicht auch Sachen findet, die ihr selber interessant sein könnten für euch. Und deswegen habe ich jetzt dieses erste Backlog-Format. Also ich habe das wirklich einfach nur GBA-Backlog, weil ich das auch vorhabe, für andere Systeme zu machen, wenn ich da die Lust habe, zwischendurch mal reinzuspielen. Und das hat jetzt keinen festen Aufbau. Ich habe mich jetzt in der ersten Episode für 4 Titel entschieden, die ich da besprochen habe. Das sind The House of the Dead Pinball, also The Pinball of the Dead, ein House of the Dead Pinball-Spiel. Das ist die GBA-Versoftung von Prince of Persia Sands of Time, was tatsächlich der einzige Teil der Trilogie ist, der für den GBA rausgekommen ist, obwohl ja die anderen beiden auch während der GBA-Lebenszeit erschienen sind. Aber nur der erste hat ein leicht Metroidvania-artiges 2D-Action-Plattform-Spiel, wo du dann auch die Figuren wechseln kannst, rausgebracht, was sehr interessant ist. Ein Action-Man, 2D-Action-Plattformer, der auch überraschend kompetent ist und Zoo, also Z und dann drei O's hinten dran, was so der Vorgänger von Zookeeper ist, also einem der wahrscheinlich ersten Match-3-Spiele, die es damals gab. Und falls ihr euch das ansehen wollt, ist das Ganze jetzt exklusiv auf dem Patreon verfügbar. Natürlich dann auch mit dem Bildmaterial, was ich aufgezeichnet habe, dass ihr euch da auch selber einen guten Eindruck zu dem jeweiligen Spiel machen könnt. Und falls ihr aber sagt, nee, Video, das brauche ich nicht wirklich, wenn ich da reinsehen will, wie das Ding aussieht, dann gucke ich einfach mal kurz online nach. Ich will das Ganze nur rein in einer Audioform haben, am besten alles zusammen mit deinen restlichen Inhalten in einem Podcast-Feed. Dann ist Steady die bessere Anlaufstelle für euch, weil da bekommt ihr wirklich alle Inhalte, alle Bonusinhalte, auch Sachen von dem Zweitkanal und so. Die kriegt ihr alles in einen Podcast-Feed, wo ihr die Sachen bequem anhören könnt. Ja, dann habt ihr eben kein Bildmaterial, aber da sind dann auch die ganzen Dinger drin enthalten. Ist natürlich wie immer unten verlinkt und ihr bekommt ja auch dann Zugriff auf die erweiterten Episoden, also sowohl bei Patreon in dem Podcast-Feed als auch bei Steady dann, wo es ja nur diesen einen Podcast-Feed dann eben gibt. Und das sind die ganzen Inhalte, die letzte Woche rausgekommen sind und deswegen würde ich dann einfach mal überschwenken zu der Agenda für heute. Und da habe ich ja schon gesagt, bei den neuen Spielen nur Hollow Knight Silksong. Zu mehr habe ich nicht Zeit gehabt, beziehungsweise Chronos habe ich jetzt durch. Habe ich im Podcast drüber geredet, wird es nochmal ein separates Video geben. Spoiler, nicht der größte Fan, dieselben Fehler wie beim Silent Hill 2 Remake. Hauptsächliches, größtes Problem, alle Ideen sind wieder geklaut, zusammengeworfen oder Ding ist dreimal so lang, wie es sein sollte. Naja, egal. Bei den alten Spielen, ich habe nochmal ein wenig Silent Hill Homecoming gespielt, nämlich für einen Artikel bei IGN, den ich recherchiert habe, der wahrscheinlich jetzt auch die Tage rauskommen wird, werde ich dann nächste Woche nochmal drüber sprechen. Da habe ich nämlich einen Screenshot gebraucht, beziehungsweise ich wollte einen ganz bestimmten Screenshot selber machen und selber haben und deswegen musste ich Silent Hill Homecoming nochmal ein bisschen spielen und habe dann gesagt, ja, wenn ich jetzt eh schon hier eine Stunde mindestens spielen muss, dann kann ich auch nochmal ein bisschen länger reinspielen, dann habe ich Gameplay für meinen Archivkanal und ich kann hier vielleicht nochmal im Podcast ein bisschen drüber reden, also das im Supporter-Bereich. Dann die News für alle natürlich, die PlayStation 6 wird wohl von Grund auf ein abnehmbares Laufwerk haben, so wie das jetzt eben auch bei den neueren PS5-Versionen der Fall ist. Life is Strange bekommt eine TV-Serie. IO Interactive überlegt sich nach dem desaströsen Launch von Mind's Eye vielleicht doch keine Spiele mehr zu publishen, die nicht von ihnen selber sind. Rayman könnte ein Remake bekommen oder sogar einen vierten Teil. Metal Gear Solid Delta hat sich am allerersten Tag 1 Million Mal verkauft. Onimusha 3 hat Capcom zugesprochen, Bezug auf eine Frage, ob es da ein Remake geben könnte, also was genau passiert da gerade. Und die Wolfenstein-Trilogie wird dann irgendwann hoffentlich tatsächlich von Machine Games abgeschlossen, denn sie haben darüber gesprochen, dass ja, die Reihe war als Trilogie geplant und ja, sie möchten auch einen finalen Abschluss davon haben. Und so sehr ich auch das Indiana Jones-Spiel mochte, da freue ich mich doch sehr drauf. Beim Thema, das ist eine Sache, die international sehr viel Wellen schlägt, ich in Deutschland ehrlich gesagt noch nicht wirklich so besprochen gesehen habe, aber auch hier Relevanz hat und quasi, warum sprechen momentan so viele YouTuber darum, dass ihre Viewzahlen runter sind und was hat das mit grauenhaften Geschäftsentscheidungen von YouTube zu tun? Wieder, oh nein, wir müssen die Kinder schützen, wieder irgendwelche Identitätsanspruch, oh nein, hier muss wieder irgendwas restricted und mit KI überwacht werden. Hervorragend, hervorragend, hervorragend. Viel besser sind dagegen eure Fragen, die ich im Anschluss beantworten werde und natürlich dann auch final nochmal die ganze Aufsammlung aller ganz besonderen Supporter hier. Und bei den Fragen erneut, schickt mir gerne weitere ein. Ich habe jetzt zwar wieder eine Liste, aber es ist dennoch besser, wenn ich 20, 30 Fragen habe, dass falls mal wieder eine komplette Dürrephase kommen sollte, in der aus irgendeinem Grund niemand von mir irgendwas wissen möchte, dann bin ich darauf vorbereitet. Deswegen haltet euch da jetzt nicht irgendwie aus eigener Bescheidenheit oder so zurück. Wenn die Frage nicht gut genug ist, dann werde ich sie einfach nicht dran nehmen. Also da müsst ihr euch dann keine Sorgen machen. Ich mache mich da nicht drüber lustig oder schreibe dann irgendwas. Und wenn ich denke, ja, weiß ich jetzt nicht so, keine Ahnung oder kann ich eh nichts zu sagen, dann lasse ich die dann eben einfach raus. Aber schreibt's mir auf jeden Fall gerne, da gibt es keine falschen Versuche. Und jetzt würde ich sagen, genug geredet, fangen wir an, über Hollow Knight Silksong zu sprechen. Bevor mich Leute jetzt in den Kommentaren zerfleischen oder meine Adresse rauskriegen wollen, um mir böse Post zu schicken oder Kacke in Paketen, keine Ahnung, will ich nochmal darauf hinweisen, dass alles, was ich jetzt sage, auf so den ersten 4-5 Stunden des Spiels basiert und ich da vollkommen natürlich offen hin bin, dass sich das nochmal im Verlauf des Spiels auch stark ändert. Denn bisher muss ich sagen, ich finde Silksong ziemlich gut. Ich mag den Anfang vom Spiel auch tatsächlich mehr als den von Hollow Knight, aber es ist jetzt dennoch kein absolutes 10 von 10 Erlebnis, sondern ja, ist eigentlich ein sehr guter, sehr kompetentes Metroidvania Search Action Game, wie wir das jetzt eben auch nennen wollen. Und ich weiß, dass ja für viele Leute auch in den Spielen so die ganze Welt und die Lore und sowas wichtig ist. Und das will ich auch niemandem absprechen, nur für mich selber muss ich da auch mal direkt voranstellen, all diese Aspekte sind mir scheißegal. Also das heißt nicht, dass ich die Sachen schlecht finde oder sonst irgendwas, da rede ich null über die Qualität, nur ich für mich, mich persönlich interessiert so etwas nicht. Also entweder ich bekomme eine gute Geschichte erzählt oder das war's, weil diese, oh, Intrigen und hier könnte irgendwie noch Lore-Hintergründe gewesen sein und das und bla und hier mit dem reden und dann, dass es in der Welt passiert und sonst was. So, wenn es jetzt irgendwelche Mechanismen betrifft, also wenn es jetzt beispielsweise ne, so kosmischer Horrorkram oder so, dann ja, aber hier sind einfach nur verschiedenste NPCs und die erzählen mir dann was und dann am Ende muss ich irgendwie Sachen über Lore-Videos rausbekommen, um das als eine vernünftige Geschichte erzählt zu bekommen, das ist mir egal. Und auch bisher, was ich jetzt bei Silksong da gesehen und gelesen habe, das ist mir relativ egal. Ich finde das dann hier und da cute, wenn du irgendwelche weird little guys hast, die so ein paar seltsame Sätze von sich geben. Das finde ich dann für diese Einzelsituationen ganz ulkig und ganz interessant und ich mag auch, dass sie dann verschiedene Designs haben alle, aber da jetzt in Form von, oh, die übergreifende Geschichte und was könnte das für irgendwas bedeuten, das war mir schon bei Hollow Knight egal, das habe ich auch ehrlich gesagt alles seit 2017, wo ich das Spiel das eine Mal komplett durchgespielt habe, also auch nur das Base Game, weil DLC gab es zu dem Zeitpunkt nicht und ich glaube den maximal, den ersten oder so gab es da. Aber selbst das habe ich alles wieder vergessen und ich habe mich da auch nie drum geschert, weil das ist mir auch in Spielen wie den Souls-Titeln oder in anderen Sachen ist mir das komplett egal. Das will ich einfach nur vorne hereinstellen, weil ich auch schon in mehreren Kommentaren gelesen habe, dass sie dann eben meinten, okay Björn, du hast dann weniger Spaß am Spiel, weil dich der Kram nicht interessiert. Und das kann auch sein, aber es ist ja nicht so, dass zum Beispiel ein Super Metroid ist jetzt für mich keine 10 von 10, weil ich die Geschichte oder die Lore von dem Spiel so geil finde, so dass es mehr so ein bisschen die Atmosphäre davon und dann hast du einen kleinen Backdrop und dann kommt am Ende nochmal die Szene mit dem Baby Metroid und das ist ganz cool, gerade wenn man die vorigen Ereignisse dann auch kennt, aber das ist eine Kleinigkeit, das ist nochmal so ein bisschen oben die Sahne auf der Kirschtorte und der ganze andere Rest vom Spiel ist es, ne? Und eben auch, wie tight das Ganze designt ist und wie optimiert und schnell du da auch durchkommst, wenn du das dann mehrfach eben spielst, was man noch so an kleinen Feinheiten da drin auch entdecken kann, wie es dich dann eben auch nicht zügelt und frei spielen lässt, wenn man das dann eben auch so möchte, beziehungsweise dann auch herausfindet. Und bei Silksong habe ich jetzt schon oftmals wieder das Gefühl, dass es zu weitläufig ist, dass ich in vielen dieser Anfangsgebiete wieder zu viel Leerlauf habe, bei dem ich dann irgendwo lang gehe und dann nur irgendwo lang gehe und dann, ja, hier sind jetzt nochmal die paar Gegner, aber die machen jetzt eh nichts mehr, die sind jetzt eh keine Gefahr mehr, da muss ich einfach nur durch. Und gerade dann Level, die auch so aufgebaut sind, dass man sie von zwei Richtungen öfter betreten soll, die lösen überhaupt nichts in mir aus. Das macht dann beim ersten Mal vielleicht das Spaß, dann zu erkunden und zu entdecken, aber gerade in einem so großen Spiel, was natürlich auch wie für das Genre normal, dann möchte, dass ich die Sachen öfter erkunde, da merke ich jetzt schon, weiß ich nicht, ob ich hier öfter durchgehen will. Auch so viele von den Nebenmissionen, die ich da bekommen habe, also da musste ich dann schon so ein bisschen mit den Augen rollen, als ich gesehen habe, oh, das ist so, du sollst das beste Spiel aller Zeiten sein, wir haben hier 700 Jahre dran gearbeitet und die ersten Nebenquests, die ich bekomme, sind so MMO-Bullshit, finde 15 Schals oder so, hol hiervon 20 Items von diesem einen Gegner. Und das denke ich mir auch so, muss das irgendwie da tatsächlich drin sein? Brauchen wir das noch, um die Spielzeit in irgendeiner Form zu strecken? Und die besten Stellen, und das ist ja auch etwas, wo es sich dann deutlich mehr drauf fokussiert, also was ja auch den größten Teil davon momentan ausmacht und auch selbst innerhalb dieser 4-5 Stunden, die ich gespielt habe, nach hinten raus dann besser wurde, das sind die einzelnen Plattformherausforderungen. Das sind die Bosse und gerade auch die Plattformherausforderungen, wenn ich das Gefühl habe, dieser Weg wurde mehr dafür gemacht, in eine Richtung zu gehen. Also, dass du relativ früh, ich weiß nicht mehr, wie das Gebiet heißt, das wird auf der Karte, glaube ich, so rot-orange angezeigt und das ist sehr offensichtlich in meinen Augen dafür gemacht, auf eine Art und Weise da durchzugehen und dann eben auch ohne Checkpoints, das heißt, du hast am Anfang nochmal so einen kleinen Boss, okay, dann hast du den gelegt, kannst nochmal zurückgehen, speichern, aber dann musst du in einem Rutsch durch das ganze Gebiet, dann musst du am Ende auch so einen kleinen Mini-Gauntlet dann eben bestehen und wenn du auf der anderen Seite wieder rauskommst und dann nach oben gehst, um dort den Speicherpunkt zu finden, der ist sogar noch eine Falle, dass du, wenn du dich auf den Speicherpunkt setzt und du hast nur 2 Lebenspunkte, dann wirst du einfach straight up getötet und musst nochmal den ganzen Kram davor machen. Ich meine zumindest nicht mehr diesen Boss-Gauntlet, aber den ganzen Rest zumindest nochmal. Zum Glück hatte ich 3 Lebenspunkte und habe das dann noch gerade überlebt und konnte dann darüber sehr extrem lachen, weil es eben auch super lustig ist. Aber der Abschnitt, das war bisher mein Highlight, weil es wieder so das Beste, was ich auch schon in Hollow Knight gesehen hatte, das waren diese linearen Abschnitte, das waren die stärkeren Herausforderungen, das war dann eben auch die Bosskämpfe da drin und auch dieses Gefühl, oh fuck, 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 wann kommt denn jetzt wieder ein Speicherpunkt, wo könnte denn jetzt wieder irgendwas sein, wo kommt jetzt dieser Point of Relief und ich glaube, du musst nicht mal so lang gehen, du könntest auch in einem anderen Gebiet unten lang gehen, um zur selben Stelle hinzukommen, aber auch diese Wahl zu haben und sich dann dafür zu entscheiden, nein, ich nehme jetzt den hartnäckigen Weg oder dann auch in Situationen zu kommen, nein, ich mache jetzt hier diesen optionalen Kram. Ich mache jetzt erstmal das und dann beiße ich mir die Zähne aus, weil ich das möchte. Ich könnte theoretisch zurückgehen und vielleicht nochmal ein paar Items holen oder auch irgendwas anderes kaufen. Aber nein, ich bleibe dabei. Ich mache das jetzt hier weiter. Das sind so die Aspekte, die ich an der Struktur und die ich an dem Aufbau sehr zu schätzen weiß. Das eine, was ich halt wirklich immer noch nicht mag, ist tatsächlich das Kartensystem. Ich weiß, dass das sehr viele Leute mögen und das war ja auch schon bei Hollow Knight etwas, das es so ein bisschen ausgezeichnet hat. Und für mich ist das so zwiegespalten oder beziehungsweise es gibt 2 Teile für mich daran. Weil das, was ich wirklich mag, ist, dass du nur die Einzeichnung bekommst auf der Karte, wenn du auch speicherst. Dass während du ein neues Gebiet betrittst oder einen neuen Bereich von dem Gebiet, dass du, also jetzt nachdem du jetzt schon die Karte bekommen hast, aber eingezeichnet werden dann darin nur Sachen, wenn du eben auch speicherst und dich hinsetzt, damit dann eben Hornet das Ganze markieren kann auf der Karte. Das mag ich, weil das sorgt dann dafür, dass du bei dem Erkunden von einem neuen Teil nicht sofort immer wieder die Karte anmachst, um nochmal zu gucken, okay, wo bin ich jetzt und könnte ich da und da lang gehen, sondern in dem Moment verlässt du dich einfach so ein bisschen darauf, frei zu erkunden und hinzugehen und dann, wenn du eine Bank findest oder nochmal zurückgehst, dann wird gespeichert und dann kriegst du das Ganze. Was ich persönlich nicht so mag, ist dieser erste Teil, wenn du die Person, ich glaube, das ist dieses Mal irgendwie ein weiblicher Käfer oder so, also die Kartenzeichnerin, wenn du die, bis du sie gefunden hast, bist du in dem Gebiet komplett frei umher und hast halt keine Möglichkeit, irgendetwas zu überprüfen. Und das ist an sich okay, ne? Aber für mich ist das so, in dem zweiten Teil habe ich das ja schon. So theoretisch könnte man mir auch von Anfang an, ich komme in ein neues Gebiet rein oder ich habe, sobald ich irgendwo reingehe, wie in anderen Metroidvania-Spielen eben auch, dann wird die Karte mitgezeichnet. Aber nur wirklich, dass ich was sehen kann, wenn ich dann auf eine Bank gehe und dann sage, okay, jetzt wird gespeichert. So ja, du könntest dann immer wieder einen Raum nach vorne gehen, wieder zurück zur letzten Bank und da speichern, aber das wäre natürlich auch die langweiligste Art und Weise, den Titel irgendwie so zu spielen. Und du hättest ja trotzdem die Situation, dass du frei irgendwo reingehst, das Ganze erkundest und währenddessen nicht nachgucken kannst, wo genau du bist. Und erst, wenn du abgespeichert hast, dann bekommst du diesen Moment des Reliefs. Und wenn ich jetzt komplett in dem Gebiet frei bin und da durchdrehe und da gehe, dann habe ich teilweise wirklich das Gefühl, okay, der Mental Load, der Mental Stack vom Behalten, wo ich jetzt gerade lang gegangen bin, okay, hier bin ich jetzt rein, da ist die Sackgasse, dann gehe ich nochmal zurück, wo war nochmal genau der Raum, wo vielleicht oben oder unten etwas auf war. Das macht mir dann persönlich keinen Spaß mehr. Gerade in einem zweidimensionalen Spiel, bei 3D-Titeln finde ich es wesentlich einfacher, sich auch den Ort zu behalten, weil du mehr Position hast, an denen du dich orientieren kannst. Und du kannst natürlich auch in die Weite sehen. Also selbst wenn es Raum- und Raumbasiert ist, ist es da, finde ich, immer wesentlich einfacher, sich alles zu behalten. Und in einem 2D-Titel wird das schon schwerer, wenn du immer nur das, du siehst ja nicht in die Ferne nach links, rechts, oben oder unten. Du siehst ja wirklich nur den Ausschnitt, den man eben gerade sieht. Das heißt, das zu mental mappen wird für mich dadurch immer ein bisschen anstrengender. Plus, und das, obwohl Silksong definitiv bisher abwechslungsreichere Gebiete hat, also die Gebiete, in die ich reingegangen bin, die waren alle komplett unterschiedlich zueinander. Ich hatte jetzt bisher nicht das Gefühl von dem ersten Hollow Knight, wo alles sehr ähnlich war und dann hier hast du mal eine, oh, das ist die dunkelblaue Farbpalette und das ist die hell-lilane, hell-dunkle, pinke Farbpalette und das geht alles so ineinander über von Blau, Lila, Grüntöne, Türkis, alles. Und hier sind die Gebiete an sich sehr stark getrennt, aber innerhalb der Gebiete habe ich trotzdem dann oftmals das Gefühl, gerade wenn es so weitläufig ist und dann da ist irgendwie ein Raum offen oder da ist irgendwas offen, da ist irgendwas offen. Und dadurch, dass das ja in dieser Welt meistens einfach nur, oh, da ist irgendwo etwas auf in der Wand oder in dem Boden und jetzt nicht, hier hast du eine distinkte Tür, hier hast du irgendein distinktes Element, an dem du dich visuell orientieren kannst, macht es das für mich dann gerade bei dem ersten Mal durchgehen sehr schwer und ich glaube, da kommt auch dann dieses Gefühl von, oh, ich bin einfach fucking lost und ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin und jetzt laufe ich einfach irgendwo lang, bis ich dann was finde und dann irgendwann finde ich schon die Kartenperson und dann zeichne ich das ein und dann kann ich mich da irgendwie retten und für mich ist das etwas, das mir dann persönlich gar keinen Spaß macht. Also dieser, ich weiß nicht, ob es dann dieser komplette Kontrollverlust ist, aber bei mir macht ja Erkunden Spaß. Mir macht dieses Ausarbeiten und auch dieses Mental Mapping und dann eben auf der Karte und alles nachgucken und Stück für Stück zu erkunden, das macht mir Spaß. Und das bekommst du ja auch in dem Spiel, ab dem Zeitpunkt, wo du die tatsächliche Karte gefunden hast. Und für mich macht dieser zweite Teil wesentlich mehr Spaß als dieser erste Teil. Dieses komplett Lost sein, in dem Gebiet rumlaufen, das ist für mich dann nur noch, ich muss der reinen Intuition folgen und dann lang gehen und als jemand, der Spaß daran hat, dann auch zu überlegen oder im Kopf zu behalten, okay, vorigen Raum hatte 3 Ausgänge, ich bin jetzt in den ersten reingelaufen, dann kann ich nochmal zurück und da sind oben welche und dann weiterzugehen und nachher hast du, okay, ich habe jetzt 5 Räume, in denen noch 2 Türen jeweils waren, 10 Ausgänge oder vielleicht habe ich in einem Raum schon gar nicht gesehen, weil ich ja nicht den kompletten Raum gesehen habe, sondern oh, da unten war dann ein Gang, da bin ich dann weitergelaufen. Das heißt, ich habe vielleicht 2 Räume von den letzten 6, in denen ich weiß, dass es noch mindestens einen anderen Ausgang gab und bei den anderen 4, da weiß ich gar nicht, ob es noch einen anderen Ausgang gäbe oder wo der irgendwie sein könnte, also muss ich da irgendwie auch nochmal zurückgehen und so. Und das ist dann etwas, wo ich persönlich weniger Freude dran habe. Das hatte ich auch damals schon bei Hollow Knight gemerkt und irgendwann hast du ja die Karte auch ausgearbeitet. Irgendwann weißt du ja, wo der ganze Kram ist. Und dann kommt es, dann, ich finde, dass du hast so 3 Phasen immer. Also gerade jetzt eben auch bei so einem Metroidvania oder gerade eben auch bei Hollow Knight. So Phase 1 ist dieses, du hast keinen Plan, wo du bist. Phase 2 ist, du hast die Karte und dann kannst du zumindest anfangen, das Ganze dann auch auszumalen, auszumappen. Das ist der Punkt, an dem ich extrem viel Spaß dran habe. Und dann kommt der dritte Punkt und das ist es, okay, jetzt kann ich von links nach rechts hin und her gehen und wenn ich neue Upgrades bekomme, dann kann ich hier in die Gebiete zurück reingehen und den ganzen Kram holen und da merke ich auch jetzt schon wieder bei Silksong die Befürchtung, das gleiche, was dann eben auch bei Hollow Knight passiert ist, dass durch diese riesige expansive Welt gerade der Teil dann irgendwann sehr anstrengend wird und dann nochmal zu überlegen, wo war das jetzt? Ja, du kannst dann auf der Karte irgendwelche Markierungen draufsetzen, aber vor allem, nachdem ich so etwas wie Prince of Persia, The Lost Crown gespielt habe, wo du dir auch noch die Screenshots und so einen Scheiß machen konntest. Und das war so angenehm, auch in einer sehr großen Karte, das Ganze zu markieren, weil es ist so eine Sache, oh, hier war für den Progress noch eine Tür, durch die ich durchgehen konnte, versus, oh, hier habe ich 20 verschiedene Dinge gesehen, wo ich dann vielleicht später nochmal hinkommen könnte. Und die Karte ist jetzt auch nicht so detailliert genug, um anhand dessen zu erkennen, wo noch irgendetwas sein könnte und dann so eine riesige Welt nachher nochmal abzulaufen und zu schauen, war hier noch was, da noch war irgendwas Und dann kommt eben, dann doppeln, trippeln sich diese ganzen Effekte von, oh, weitläufige Gebiete, teilweise recht langweilig zu durchlaufen, wie weit sind die Wege zwischen dem Schnelltransport, dass man das zumindest dann irgendwie nutzen kann. Und das ist eine Sache, die ich noch nicht weiß. Das ist etwas, was ich jetzt in Silksong erst sehen muss, was so ein bisschen meine Erfahrung auf jeden Fall auch aus Hollow Knight war. Und ich jetzt hier abwarten muss, wie das bei Silksong der Fall ist. Was die reinen linearen Herausforderungen betrifft, das muss ich sagen, fand ich auf jeden Fall bisher gut. Gerade, wie hieß die, das war so ein bisschen Mirror Match. Das war so ein bisschen der Virgil-Kampf aus dem Spiel, wo ich auch das Gefühl habe, die Person kommt vielleicht noch mehrmals. Das war, glaube ich, Lace oder so. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her. Das war wirklich ein richtig cooler Kampf, weil ich das Gefühl hatte, das waren so ähnliche Fähigkeiten, ähnliche Größe, ähnliches Moveset. Und das ist in Videospielen generell eigentlich immer. Diese Mirror-Matches, das sind immer die geilsten Sachen, weil dann die Gegner auch ein ähnliches Moveset zu dir haben. Und da hatte ich auch den meisten Spaß bisher. Ich bin mal gespannt, wie das gerade mit dem Schwierigkeitsgrad aussieht, weil ich gehört habe von vielen Leuten, dass Silksong eher auf dem Schwierigkeitsgrad von Hollow Knight drauf aufbaut, was ich auch ganz cool finde. Dann habe ich aber auch oftmals gehört, dass es da sehr viel Bullshit gibt oder Sachen, die sogar teilweise unfair sind. Das kann ich natürlich jetzt noch nicht beurteilen und wissen, wie ich darauf reagiere, wie ich das dann dementsprechend finde. Das müssen wir eben noch sehen. Eine Sache, die ich auf jeden Fall kritisierenswürdig finde, ist, dass du das Sprint-Upgrade nicht freischalten sollen müsstest. Also die Fähigkeit, schnell zu laufen, solltest du in diesem Spiel von Anfang an haben, weil gerade je nachdem, wie lange du brauchst, um dahin zu kommen, diese ersten 2 oder 3 Stunden bis dahin, die es teilweise sein können, je nachdem, was man vorher eben schon alles macht, die sind unfassbar träge dadurch, sehr, sehr langsam. Und ich finde, es gibt auch so spielerisch keinen Grund, weil wenn du das so früh bekommst, weil 2, 3 Stunden wird nachher innerhalb der ersten 10% von diesem Spiel sein, dann ist es ja auch nicht so, als ob der Titel vorige Herausforderungen gut darauf auslegt, wo man dann sagt, oh, das ist jetzt der Boss, bei dem es interessant ist, nur langsames Movement zu haben, um dann den Attacken irgendwie auszuweichen. Nee, ehrlich gesagt, das Gegenteil. Da gab es dann diesen einen Mini-Boss, diesen fetten Typen mit der Keule, und der wurde durch die extrem langsame Laufgeschwindigkeit auch extrem fucking langweilig, weil du immer nur so hingehen konntest, ne? Der ganze Raum ist ja auch sehr restriktiv aufgebaut. Und du kannst eigentlich immer nur hingehen, so 1-2 Mal schlagen und dann musst du dich wieder verpissen, woanders hingehen und abwarten, welche von seinen 2 Attacken der macht und dann wieder rein und das einfach wiederholen für so 3-4 Minuten. Und das war ein sehr, sehr langweiliger Kampf, muss ich sagen. Und die restlichen Bosse, die ich bisher gemacht habe, waren deutlich besser. Das Moveset an sich finde ich bisher ganz interessant, dass der Downward Slash nicht so straight nach unten geht, sondern diagonal, finde ich an sich ganz cool. Ich weiß nicht, ob man nachher die Fähigkeit bekommt, dass der diagonale Slash weitergeführt wird, weil gerade auch bei Bossen ist es oftmals so, dass man muss sich nur um so ein paar Millimeter verkalkulieren, dass man denkt, ach ja, von hier könnte ich jetzt auch schräg den Boss attackieren und dann hört Hornet so 2 Pixel davor auf und du wirst dann getroffen. Und das fühlt sich nicht gut an, gerade wenn es ja eh schon ein bisschen schwieriger ist, aus der Diagonalen heraus die ganzen Angriffe zu planen. Was ich mag, was sich auch gut anfühlt, aber dann diese kurze Länge zu haben, gerade bei Bosskämpfen, finde ich, wenn das gerade dann immer diesen paar Pixel, diesen paar Millimetern liegt, dann fühlt sich das eben wirklich frustrierend an und da habe ich jetzt auch nicht wirklich so die richtige Erklärung gefunden, warum man das auf die Art und Weise unbedingt machen müsste, um ein interessantes Spiel draus zu machen. Also fürs Plattforming finde ich das auch ziemlich cool. Also auch diese, weiß ich nicht, keine Ahnung, Pflanzenbälle, die da irgendwo sind, die man so als Bounce benutzen kann. Ich finde jetzt nicht so gut, dass die Hitbox von dem Speer auch nur dafür genutzt wird und nicht von Hornet selber, weil auch das führt oftmals dazu, dass du dann mit der Nadel so 2 Millimeter an dem Ding vorbeigehst und dann aber ihr kompletter Körper auch durch diesen Ballon durchgeht. Und auch das ist wieder so ein Element, wo ich mir denke, ja, I get it, aber wäre vielleicht auch für das Gefühl besser gewesen, da die Hitbox etwas zu vergrößern. Aber auch hier muss ich einfach mal ein bisschen mehr mit Spielen, mehr mit klarkommen. Aber der Teil gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Das heißt, der Anfang, so Silksong ist für mich bisher so eine 8 von 10. Das hatte ich auch geschrieben. Das ist jetzt auch nicht so irgendwie, ohoho, ich gebe jetzt diesem Meisterwerk aber keine volle 10 von 10, sondern das ist eben der ehrliche Eindruck, den ich bisher habe. Und das ist sehr gut. Eine 8 von 10 ist sehr gut. Ich habe viel Spaß mit diesem Titel. Ich finde ihn gut. Es ist eben nur bisher nicht dieses 10 von 10 Meisterwerk, weil für mich war eben auch Hollow Knight das nicht. Und Silksong war jetzt kein Spiel, auf das ich so hingefiebert habe, sondern eher ein, oh ja, ich bin mal gespannt, was sie daraus machen und freue mich drauf, finde ich ganz cool. Und jetzt nicht dieses, oh mein Gott, ich werde wahrscheinlich irgendwie mit geplatzten Hoden da sitzen, weil ich mich so geblueballt habe, das zu spielen. Mit der Erwartungshaltung bin ich halt einfach nie rangegangen. Deswegen so, hey, es ist besser als Hollow Knight bisher, ist für mich eine sehr positive Entwicklung. Und ich werde das ja natürlich jetzt auch über die kommenden Tage dann im Stream ausführlich spielen. Und spätestens nächste Woche werden wir wissen, wo ich bei dieser Erfahrung landen werde. Aber so viel zumindest erstmal zu Silksong. So, liebe Leutchen, kommen wir zu den News und fangen wir mal an mit einer Meldung, die sehr frisch ist, und zwar soll wohl die PlayStation 6 nur in einem Modell ausgeliefert werden, was dann ein optionales Detachable Disk Drive hat. Das ist zu entnehmen, das gab einen Beitrag von Insider Gaming und die haben dann laut diversen Quellen, die eben natürlich dann nur anonym darüber gesprochen haben, diese Informationen bekommen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ergibt Sinn. Also das war ja für mich der offensichtliche Weg mit eben dieser neuen PlayStation 5, mit dieser PS5 Slim, genau dahin zu kommen, dass sie dann eben die Produktionslinie vereinfachen, dass anstatt jetzt zwei komplette Modelle zu bauen mit zwei unterschiedlichen Hüllen, es zu vereinfachen und zu sagen, wir bauen nur eine PlayStation 6 von vornherein, es wird nur diese eine PS6 geben und dann produzieren wir zusätzlich dazu dieses Disk Drive. Für mich als Konsument und eben jemand, der auch hauptsächlich physische Medien weiterhin benutzen möchte und dann auch in Zukunft, wenn natürlich hoffentlich die PlayStation 6 wieder abwärtskompatibel zu der PS5 und im besten Fall eben auch der PS4 ist und mein Großteil der Sammlung ist nun mal auf physischen Datenträgern und wenn ich die dann auf der neuen Konsole benutzen möchte, dann ist es genau wie jetzt sehr hilfreich, dass ich eben ein Laufwerk habe. Und die zwei Probleme, die ich da sehe, ist einerseits dasselbe, was wir momentan auf der PlayStation 5 haben, nämlich, dass dieses Gerät erst einmal per Online-Aktivierung freigeschaltet werden muss. Das heißt, wenn wir jetzt in diese Zukunft kommen und Sony passt das nicht mehr an, die Services, Server von eben der PS5 sind komplett abgeschaltet, sagen wir mal so in 15, 20 Jahren oder so, und es gibt dann keine Möglichkeit mehr, das zu aktivieren oder Sony geht aus irgendeinem Grund unter, weil sie es einfach nicht haben sein lassen können, Concord 2, 3 und 4 sofort in Auftrag zu geben, dann hat man bei einer neuen Konsole oder wenn irgendein Vorfall eintritt, dass das nochmal reaktiviert werden muss, nicht die Möglichkeit, dieses Laufwerk überhaupt zu benutzen und dann wäre es eine Konsole, die nicht mehr mit physischen Datenträgern genutzt werden kann, außer Leute finden irgendeine Art von Workaround dafür oder so. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Und das zweite, und das betrifft eben auch gerade diesen Grund der Kostenreduzierung des Streamlinings, dass Sony natürlich dann auch die Anzahl dieser optionalen Disklaufwerke ein wenig anpasst. Die wollen ja auch nicht zu viel davon produzieren, dass die dann irgendwo rumliegen. Du möchtest ja eigentlich immer genau so viel produzieren in genau dieser Schnelligkeit, in dem Tempo, wie die Konsolen auch verkauft werden. Und die Sorge, die ich dann habe, ist, dass sie bei diesen Detachable Disk Drives da jetzt absichtlich, ja, was heißt absichtlich, aber eben, oh, gehen wir sicher, dass wir wirklich zu viele haben, weil sie werden ja die Daten besitzen, wie viele Leute die Base PS5 gekauft haben, mit oder ohne Laufwerk und jetzt eben auch, wie viele Leute sich zusätzlich zu der PlayStation 5 Slim auch nochmal dieses Laufwerk holen oder direkt das Bundle mit dem Laufwerk. Und basierend darauf könnte man natürlich sagen, okay, wir produzieren so und so viele Konsolen, wir gehen davon aus, so und so viele zu verkaufen und die Attach Rate von diesem Detachable Laufwerk, nice, die passen wir an die bisherigen Zahlen an. Das heißt, wenn irgendwie, keine Ahnung, 70% der Leute haben sich dieses Laufwerk zusätzlich dann noch geholt, dann werden wir auch in diesem Verhältnis die Konsolen ausliefern, beziehungsweise dann zu unserem, sagen wir mal, wir produzieren für den Release 5 Millionen Konsolen, dann machen wir nochmal, weiß ich nicht, 3 oder 4 Millionen zusätzliches von diesen Laufwerks, damit wir die eben dann gleichzeitig verkaufen können. Und da dann absichtlich in dem Sinne, jetzt nicht aus hehehe, sondern, naja, ist jetzt nicht so, müssen wir jetzt wirklich, naja, wir können ja davon ausgehen, dass vielleicht dann weniger Leute das noch holen, es ist so leicht zurückgegangen. Ja, das wären dann 60%, aber vielleicht werden es ja weniger Leute. Ja, machen wir einfach mal 50% und notfalls können die das ja irgendwie nochmal nachkaufen. Und für sie wäre es ja besser, weil wenn die Konsole sich das Gerät kaufen und nur digital einkaufen können, dann sind die Leute ja gezwungen, Sony jedes Mal Geld zu geben. Weil, ja, du kannst dann warten, bis Sachen im Sale sind, aber selbst deine Third-Party-Titel und selbst die Sale-Sachen, die du kaufst und alles andere, Sony kriegt davon 30%. Das heißt, für sie ist die Incentivierungsstruktur ganz klar, dass sie so viele Leute wie möglich an eine Konsole binden, die rein digital ist. Und ja, du gibst den Leuten die Möglichkeit, auch später noch zu upgraden, aber ich glaube, gerade dieses später noch upgraden und dann vielleicht auch, ja, wir liefern am Anfang jetzt nicht so viele raus, weil, hey, keine Sorge, selbst wenn du keins bekommen hast, du kannst dir später ja nochmal eins holen und dann drauf zu hoffen, dass die Leute dann sagen, ja, okay, dann kaufe ich mir eben später nochmal das Laufwerk dazu, dann warte ich jetzt die ersten Monate und dann nach diesen ersten Monaten dann merken, oh, ich brauche das Laufwerk ja gar nicht mehr. Dann kaufe ich das auch nicht. Ich kaufe jetzt einfach weiterhin alles digital, weil ich habe mich ja daran gewöhnt. Das ist so ein bisschen, was ich denke, Sony denken könnte, um durch so einen Weg mehr Leute dazu zu treiben, von eben dem physischen Laufwerk abzukommen und dann vielleicht auch zu sagen, nee, dann bleibe ich eben komplett digital, weil da haben sie die Kontrolle. Da gibt es keinen Gebrauchtmarkt, da gibt es kein Weiterverkaufen, wieder zurückgeben, maximal irgendwelche Refunds, die jetzt bei Sony auch nicht so einfach zu handhaben sind, wie das eben auf Steam der Fall ist. Also da habe ich die Sorge, dass so nicht ganz darauf geachtet wird, genügend von diesen Laufwerken anfangen zur Verfügung zu stellen. Aber müssen wir mal abwarten. Nach den ganzen Ankündigungen von irgendwelchen Filmen und TV-Serien zu Videospielen ist jetzt auch Life is Strange an der Reihe und soll da eben auch für Amazon eine Serie kommen von Life is Strange, das Ganze wohl von diesem originalen Spiel dann umzusetzen. Der Showrunner ist dieselbe Person, die auch End of the Fucking World geschrieben hat, was ja, ich glaube, das lief bei uns bei Netflix, aber war ursprünglich eine Channel 4 Serie, glaube ich, aus England. Und da habe ich auch nur so ein paar Folgen der ersten Staffel gesehen, fand ich ganz okay, aber thematisch passt das natürlich. Also wenn du hier eine Serie geschrieben hast für so mit Teenagern oder eben so erwachseneren Teenagern, ich weiß nicht mehr, wie alt die Leute aus dieser Serie waren, aber ich meine auch dann, das passt auf jeden Fall zu dem Alter von Life is Strange und dann natürlich auch ein bisschen ruppiger mal hier und da miteinander umgehen in der Sprache, dann sollte das schon funktionieren. Also ich glaube jetzt schon, dass das von dem, was ich zumindest da gesehen habe, wie gesagt, nicht komplett durchgeschaut, aber es ist eine Person, wo ich sage, ja, das sehe ich, das kann passen. Ich persönlich weiß jetzt nicht, wie gut Life is Strange als reine Serie funktioniert, wenn man die kompletten Gameplay-Rätsel-Entscheidungselemente da rausnimmt. Das muss man dann mal abwarten, bis diese Serie rauskommt. Ich habe jetzt da nichts dagegen, weiß jetzt auch nicht, ob sie da was Eigenes versuchen oder versuchen, möglichst nah dran zu bleiben. Sie werden sich ja dann auch für eines der Enden entscheiden müssen. Auch das ist ja so eine Sache, du kannst ja nicht darüber diskutieren, oh, war es irgendwie Bay or Bay? Das wird es dann in dieser Serie nicht geben, außer sie machen, aber das hätten sie, glaube ich, schon gesagt, wenn sie dann so ein Bandersnatch-Ding dann draus machen würden. Das wäre auch, glaube ich, gerade bei einer TV-Serie viel zu viel Aufwand. Wäre eigentlich ganz lustig, dass man dann, hier ist die erste Folge und basierend auf der Entscheidung guckst du jetzt diese Version von Episode 2 oder diese Version von Episode 2 und dann splittet sich das irgendwie bis zum Ende immer weiterhin auf, aber natürlich, dann müsstest du wesentlich mehr Varianten von diesen Episoden produzieren. So wird es dann diese eine lineare Handlung sein. Habe ich jetzt nichts dagegen, finde ich jetzt aber auch nicht so spannend wie beispielsweise die Ankündigung einer Wolfenstein The New Order Serie. IO Interactive hatten sich ja in 2017 von Square Enix freigekauft, waren seitdem komplett independent und hatten dann auch den dritten Teil ihrer Hitman-Trilogie selbst gepublished. Und seitdem sind die auch dazu übergegangen, alle ihre Spiele selber zu publishen. Auch das neue James-Bond-Spiel, das kommt über sie eigens raus. Und was sie auch versucht haben, war dann nebenbei noch ein Publishing-Label aufzubauen für andere Spiele. Und der eine Titel, der darin jetzt als erstes erschienen ist, das war vor einigen Monaten Mind's Eye von Build a Rocket Boy, was ja katastrophal war. Das habe ich jetzt auch die letzten Wochen im Stream durchgespielt und ich kann bestätigen, ja, das ist eine wirkliche Katastrophe. Das ist ein Fiebertraum von einem Spiel, wo man wirklich das Gefühl hat, hier gab es Leute, die einen Sandbox-Editor gebaut haben und dann hat man einen 6-Jährigen für 2 Stunden da dran gesetzt, um dann das fertige Spiel damit zu machen oder irgendeine Form von KI. Also teilweise konnte ich es auch wirklich nicht glauben, was da passiert ist und wie monoton, wie langweilig und wie dämlich das Ganze ist. Also dieser Metacritic von irgendwie 37, der ist ehrlich gesagt noch viel zu hoch für diese ganze Erfahrung. Und weil das natürlich ein finanzieller Vollkatastrophen-Misserfolg war, überlegt sich da auch IO Interactive momentan, naja, schauen wir mal, ob wir das nochmal machen. Das war jetzt das erste Mal, wo wir so einen Titel genommen haben und wird auch im Interview gesagt, das war jetzt nicht, weil, oh ja, wir wollten das von Anfang an so mit aufbauen und das wird garantiert mega geil, sondern mehr, hey, die haben uns so eine gute Idee präsentiert und wir hielten das für eine schöne Sache, das Ganze zu unterstützen. Also haben wir da unser Label genommen, um das Ganze zu finanzieren. Wie sehr das dann stimmt, natürlich keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie gut man dann die Entscheidungsfähigkeiten des Personals oder der Führungsebene bewerten kann, wenn so ein Spiel durchkommt. Also das ist ja wirklich, das hätte man ehrlich gesagt wesentlich früher sehen müssen, was das für eine Katastrophe sein könnte. Und ich persönlich fände es schade, weil es immer gut ist, wenn auch mehr Möglichkeiten fürs Publishing gegeben wird. Natürlich auch für IO, dass die sich da ein bisschen mehr absichern können. Aber das hier wird auch garantiert ein selbst für sie finanzieller Misserfolg gewesen sein. Und da kann ich verstehen, dass man sich jetzt erstmal wieder auf das James-Bond-Spiel fokussieren möchte. Und wenn das gut läuft und eben auch die Hitman-Sachen dann weiter gut laufen, dann vielleicht nochmal mit dem Third-Party-Publishing weiterführen. Aber vielleicht sollte man das auch mit kleineren Spielen machen. Vielleicht sollte man da mit Titeln anfangen, die jetzt nicht so viel Risiko haben und auch etwas interessanter sind und nicht versuchen nochmal, hey, wir sind ein langweiliges Xbox 360-Spiel, nur weil da irgendein bekannter Name dahinter hängt. Also da traue ich jetzt auch nicht wirklich drum, wenn das die Art von Spiele gewesen wären, die sie weiterhin gepublished hätten. So, dann lasst es und fokussiert euch auf eure Titel. Ich bin auf das James-Bond-Ding wirklich gespannt oder auch auf weitere Hitman-Sachen, falls sie kommen sollten. Aber ein erneutes Spiel wie Mind's Eye oder irgendetwas anderes auf dessen Qualitätslevel, nee, das kann man dann auch für sich behalten. Ubisoft haben kein neues Rayman angekündigt, aber sie haben zum 30-jährigen Jubiläum jetzt angekündigt, dass sie etwas zu Rayman machen, und zwar Behind-the-Scenes-Material und Informationen und Videos, die rauskommen. Und in dem Zug soll es wohl auch der Fall sein, dass gerade an einem Remake gearbeitet wird, was dann wahrscheinlich irgendwann demnächst angekündigt wird, vielleicht bei einem der größeren Events, vielleicht wird es so am Ende des Jahres bei den Game Awards oder so gezeigt, ich weiß es nicht, aber Ubisoft möchte auf jeden Fall etwas mit Rayman machen. Das passt ja auch zu den Gerüchten, die wir damals gehört haben im Bezug auf Montpellier, also das Ubisoft Montpellier. Das sind ja die Leute hinter den ganzen Rayman-Spielen, die ja zuletzt das Prince of Persia The Lost Crown gemacht haben. Da wollten sie ja ein Sequel zu machen, hatte sich für Ubisoft-Verhältnisse zu schlecht verkauft. Mittlerweile haben wir auch die Meldung bekommen, 3 Millionen Spieler erreicht. Das hatte sich ja mindestens über 1 Million Mal verkauft, vielleicht mittlerweile auch über 2 Millionen Mal, aber für Ubisoft war das nicht gut genug. Stattdessen haben wir dann gesagt, nee, wir gehen zu Rayman zurück. Und das passt jetzt ja genau dann eben auch in diese Richtung. Ich persönlich will kein Remake haben. Ich hätte gerne einen weiteren Teil. Auch Teil des Gerüchts besagt, dass dieses Remake dann die Zukunft von Rayman entscheiden soll. Halt wieder so dass die Geiselnahme. Oh, ihr wollt einen neuen Teil haben, dann kauft besser das Remake. Und ich bin so, ich will kein Remake haben, ich will einen neuen Teil haben. Ich habe Rayman 1 bereits in mehreren Versionen auch gespielt. Ich brauche nicht noch ein Remake davon. Zumal ich ja momentan auch gar nicht weiß, machen sie das dann wie Rayman Legends? Lassen sie das so wie die UbiArt-Spiele aussehen? Oder machen sie einen 3D-Titel daraus, wodurch es in beiden Fällen, glaube ich, ein sehr anderes Spiel werden würde als das originale Rayman? Und dann, finde ich, kann man auch direkt versuchen, was Neues zu machen. Genau wie Origins. Das war ja auch dann mehr der Versuch, oh, wir machen einfach direkt nochmal ein neues Rayman. Und dann ist daraus danach das Sequel auch dann mit Legends geworden. Und das ist doch viel besser gewesen, als hätten sie versucht, weil das hätte man genauso gut machen können, bei Origins zu sagen, nee, wir machen jetzt ein Remake, Reboot, Reimagining des Originals. Und das ist so der Teil, den ich da einfach immer schade finde. Es ist Montpellier, also von daher die Qualität wird garantiert okay sein. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass es sich dann sehr viele Freiheiten nimmt. Ich persönlich fände einen 2D-Titel besser, weil das sind eben auch die Sachen bei Rayman, die ich persönlich präferiere. Und da sich nur ganz grob das Original als Inspirationsvorlage zu nehmen und dann was vollkommen Neues damit zu machen, anstatt jetzt hier die Level nochmal nachzuarbeiten und der einzige Unterschied ist, du musst nicht mehr 100% holen, um das normale Ende zu sehen. Müssen wir mal abwarten, aber hey, immerhin, irgendwann könnte Rayman zurückkehren, was ich schon ganz cool finde als jemand, der die meisten Spiele aus der Serie abseits der Spin-offs oder Portierungen tatsächlich mag. Metal Gear Solid Delta hat sich wohl schon am ersten Tag 1 Million Mal verkauft. Wir wissen jetzt nicht, wie oft mittlerweile. Es war nur die Meldung am ersten Tag insgesamt über 1 Million verkaufte Einheiten. Ist natürlich dann so, hey, ja, für die Entwickler, okay, whatever. Ich persönlich finde es ein bisschen so traurig, dann zu sehen, weil es ja immer heißt, oh, Spiele heutzutage, oh nein, alles ist so gleich, alles ist irgendwie immer dasselbe, ich kann es nicht mehr sehen. Oh, warum, wo sind die ganzen guten neuen Ideen hin wie von früher? Und dann wird hier ein Remake produziert, was keine neuen eigenen Ideen hat, was sogar die visuelle Identität des Spiels mit Füßen tritt. Und dann wird dafür 80 Euro verlangt und Leute sagen, ja bitte, genau das möchte ich. Und da denke ich mir, naja, also so schlimm kann es dann irgendwie nicht sein, bezüglich, oh, es ist irgendwie alles gleich, sondern dann geht's halt wieder nur darum, die eigene Nostalgie irgendwie zu stillen. Und nee, ich persönlich, ich bin da raus. Ich gucke dann auf solche Verkaufszahlen und denke mir einfach nur, nee, dann wird's jetzt noch weitere Remakes geben. Warum irgendeinen neuen Teil machen, wenn, da müsste man ja tatsächlich was riskieren. Also gerade wenn jetzt, ich bin mal gespannt, was mit Silent Hill F passiert und wenn dann Konami sehen sollte, oh, das verkauft sich schlechter als Silent Hill 2 Remake, und kriegt vielleicht sogar noch schlechte Bewertungen. Naja, dann lassen wir das einfach mit neuen Spielen. Dann machen wir einfach nur noch Remakes von unseren Katalogen. Das ist einfacher, das ist kostengünstiger, das ist sicherer. Und die Leute fressen uns das aus den Händen, bis dann irgendwann mal in 5 oder 10 Jahren auch die Allgemeinheit sagt, nee, komm, lass das mal bitte mit den ganzen Remakes. Das war jetzt doch wieder ein bisschen zu viel. Aber den Zyklus müssen wir, glaube ich, jetzt erstmal weiter durchmachen. Und wo wir schon mal bei Remakes waren, wurden Capcom darauf angesprochen, was mit einem potenziellen Onimusha 3 Remake wäre. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Leute, was die damit meinen, weil es gibt, ich habe auch schon genügend Leute gesehen, die ein simples Remaster, also wirklich so Up-Res-Job, als Remake bezeichnen. Also diese Begriffe haben überhaupt keine Bedeutung mehr und ich kann nicht, also wenn ich die Person nicht kenne, und weiß, wie sie persönlich zu, was sie als Remake und was sie als Remaster ansehen, dann kann ich bei solchen Fragen ehrlich gesagt nicht mehr, keine Ahnung. Ich glaube, in dem Fall wurde das gemeint wie die Resident Evil Spiele und da hatte Capcom eben gesagt, nee, geht nicht, weil das braucht zu viele Leute, wir haben einfach die Ressourcen da nicht für. Und das ist ja auch immer so, finde ich, die Problematik von diesen von so vielen Remakes ist, dass die so viele Ressourcen wegnehmen, weil es jetzt nicht mehr so einfach ist wie früher. Ja, wir haben unsere 12 Teams und dann eines davon, die machen mal hier und da ein Remake in einem Jahr und dann ist wieder gut, dann können die was anderes machen, sondern heutzutage, weil sie haben ja hier explizit genannt, das sind so 170 Personen, die an Onimusha arbeiten, wohl seit 2020. Also da wurde das schon wohl in Auftrag gegeben. Also so schlimm kann das mit dem Remaster vom ersten Teil gar nicht gewesen sein, dass man sich ein Jahr später dazu entschieden hat, ja okay, wir geben doch hier irgendwie ein Remake im Auftrag. Ich glaube, das wird wahrscheinlich dann auch der Erfolg von Resident Evil 2 und Resident Evil 3 Remake gewesen sein. Der letzte kam ja in 2020, letzteres kam in 2020 raus. Und da wird dann eben gesagt, wir haben dafür die Ressourcen nicht. Und das will ich auch gar nicht. Das, was ich einfach nur cool fände, ist, gerade für die Serie alles, dass Leute da leichten Zugriff drauf haben, dass man jetzt nicht nur Onimusha 1 und 2 spielen kann, sondern im besten Fall dann eben auch noch 3 und 4. Ich meine, im besten Fall würden sie auch noch Genma Onimusha in irgendeiner Form verfügbar machen, weil das auch eine sehr coole Version von dem Spiel ist. Und es war mega schade, dass das nicht als separater Modus noch in das originale Remaster reingepackt wurde. Wird es wahrscheinlich nie passieren. Wir werden auch nie so, Nintendo Switch Online Version von Onimusha Tactics drauf zu kommen oder nochmal ein Remaster von Soul Blade oder das einfach auf so die PS5-Emulation zu haben, weil ich einfach nur das cool finde, wenn andere Leute darauf Zugriff haben. Ich habe darauf Zugriff, ich kann die ganzen Sachen spielen, ich besitze alle Onimusha-Spiele im Original, also jetzt nicht Tactics, aber das ist jetzt wirklich kein Problem, das zu spielen, aber alle anderen besitze ich sowieso. Und dann ist das auch egal. Aber ich fände es halt eben cool, wenn andere Leute darauf zugreifen können. Weil das, was wir dann immer bekommen, ist, oh, hier ist das Remake. Und aber ich würde dir auch gerne das Original empfehlen. Ja, aber das kann ich halt nicht spielen. Und das ist dann, okay. Deswegen, ich freue mich im Fall darauf, dass es ein neues Onimusha gibt. Und ich brauche da keine Remakes von. So, wenn, dann bitte ein Remaster. Vor allem, weil das auch, das kann leichter outgesourced werden. Das braucht nicht so viele Ressourcen. Also ich glaube, ein Remake von Onimusha 3 würde wahrscheinlich mehr Ressourcen und Zeit fressen als Remaster von allen 4 originalen Spielen plus Blade Souls zusammen. Und das ist immer der Teil. Weil wenn du jetzt hier siehst, irgendwie 100, über 100 Leute haben dafür nachher 5-6 Jahre an so einem Spiel gearbeitet und dann schaue ich mir an, mit was für einer Belegschaft Night Dive ihre Remaster da rausballern können, dann, oh mein Gott, kann nicht einfach jeder intern so ein Night Dive haben, die sich nur darum kümmern, die eigene Firmenhistorie aufzuarbeiten? Oh, das wäre so viel besser als, hier sind nochmal 3 Trillionen Euro für irgendwelche Remakes, die keine eigenen Ideen haben und dann im schlimmsten Fall das Visuelle der Spiele ruinieren. Ich meine, auch im Fall von Onimusha 2 wurden da nicht alle Sachen gut übertragen, weil das dann auch so mit AI-Upscaling war. Es ist nochmal eine ganz andere Debatte, aber grundlegend finde ich diesen Fokus auf Remakes einfach immer so enttäuschend. Es gab eine neue NoClip-Dokumentation, die ich auch wie immer sehr empfehlen kann, dieses Mal zu Machine Games, wo sie über diverse Titel gesprochen haben, so auch Wolfenstein. Und diese Titel dann, also die ganze Reihe von Wolfenstein an sich auch besprochen haben und dann eben nochmal genau bei Machine Games. Und da wurde auch am Ende eben gefragt, hey, wie sieht es denn aus? So, was ist denn der Plan gewesen? Weil das wirkt ein bisschen so, als ob das mal als eine Art Trilogie geplant wäre. Und jetzt gab es aber keinen weiteren Teil. Man hatte nur dieses Youngblood, was ja an sich ein Spin-off ist. Das war so Kingdom Hearts Move. Das war ein Spin-off, aber wo die Hauptnarrative ein wenig vorangetrieben wurde, so hinzuarbeiten zu einem nächsten Teil. Und dann kam das Indiana Jones Spiel. Und da ist dann immer so die Frage gewesen, naja, wollte man jetzt keinen Wolfenstein mehr machen? Durfte man jetzt keinen Wolfenstein mehr machen? Oder war einfach nur die Chance, ein Indiana Jones Spiel zu machen, zu verlockend? Und es wird wohl Letzteres gewesen sein, denn auch die Leute hinter Wolfenstein haben gesagt, ja, das war als Trilogie geplant und wir wollen das Ganze auch zu Ende bringen. Und deswegen hoffe ich, dass das nächste Spiel, was sie machen, weil wir haben jetzt einen Indiana Jones bekommen, was wirklich groß ist und wir kriegen jetzt auch den DLC. Und danach dann wieder zu Wolfenstein zurückzukehren, fände ich auch persönlich besser, als jetzt sofort mit einem Indiana Jones weiterzumachen. Ich glaube auch nicht, dass Machine Games groß genug ist, um beide Titel gleichzeitig zu entwickeln, da muss, denke ich, schon dann die volle Aufmerksamkeit drauf sein. Aber zu sagen, hey, wir machen jetzt Wolfenstein zu Ende fertig und dann machen wir irgendwas Neues oder nehmen uns eine andere IP oder machen mit Indiana Jones weiter oder entwickeln was Eigenes. Aber ich fände es auf jeden Fall, weil der Aufbau war zu gut und die Narrative auch von den Wolfenstein-Spielen und gerade auch die Steigerung, Entwicklung vom ersten zum zweiten, die war zu interessant und gerade auch in der heutigen Zeit finde ich auch so antifaschistische Kunst nochmal deutlich, deutlich wertvoller. Und wenn man dann gerade auch so, weil Microsoft als Firma ist das scheißegal. Also die Leute bei Machine Games, die interessieren sich dafür, denen ist das thematisch wichtig. Der Firma von Microsoft ist es scheißegal. Aber es ist trotzdem gut, wenn von so einer großen Firma so ein Spiel mit so einem Marketing Plan dahinter dann auch gepublished werden kann und dass das dann noch so Front and Center in der Welt präsentiert wird. Da bin ich dann auch froh drum, wenn wir da irgendwann einen dritten Teil bekommen würden. Ich glaube, in Deutschland ist das noch gar nicht so viel besprochen worden, diese Thematik. Zumindest habe ich das auch nur von internationalen Creatern mitbekommen. Ich weiß nicht, ob es dort die deutlich größeren Effekte zeigt als hier, aber wollte dennoch mal darüber sprechen, weil auch mich das gerade so so ein bisschen beschäftigt. Ne? Also falls ihr Leuten folgt, jetzt auf den Socials haben das unter anderem Kanäle wie SkillUp auch besprochen. Es gab auch dedizierte Videos darüber. Linus Tech Tips hatten das in der aktuellen Podcast-Ausgabe besprochen und als separates Video hochgeladen. Second Wind haben damit ein Video gemacht, das Yazi auch eingesprochen hat. Und gerade erst ist ein Video von Red Letter Media rausgekommen. Und das, was passiert ist, ist, dass bei gerade den größeren Kanälen, die natürlich auch deutlich mehr Viewzahlen normalerweise haben, so durch die Bank weg bei denen zu sehen ist, okay, seit August läuft irgendetwas anderes. Seit August ist irgendetwas komisch, denn unsere Views sind teilweise 50% down. Also, dass du ja sehen kannst, über die Monate, du lädst ungefähr dasselbe hoch und auch deine Viewzahlen, die sind relativ konstant. Das ist ja auch etwas, was ich persönlich sehe, wenn ich ungefähr dieselbe Anzahl von Videos hochlade, außer es gibt jetzt irgendwelche Outlier, die dann viral, also für meine Verhältnisse viral gehen. Ne? Beispielsweise so ein Switch 2 Video, was auf einmal 50.000 Views hat. Das ist für meine Hälfte schon, also für meine Verhältnisse ist das ziemlich viral. So diese Sachen ausgenommen, wenn ich dieselben Inhalte hochlade, dieselben Videos hochlade, dann sehe ich auch, jeden Monat sind die Views relativ konstant, wenn nicht sogar eher etwas steigernd, weil ich auch auf einem Level bin, wo man einfacher, was heißt einfacher, so ein bisschen mehr zumindest. Ne? Also, dass man noch hier da mal ein paar tausend Views mehr hat. Jetzt nichts, was einen irgendwie großartig reich macht, aber so konstant bis leicht steigend. Und bei den großen Kanälen sieht man das auch, dass die dann so, ja, wir haben dann, keine Ahnung, beispielsweise 3 oder 30 oder 300 Millionen Views, je nachdem, wie groß dieser ganze Verein ist. Und das von jetzt auf gleich so einbrechen zu sehen, ohne dass jetzt die Videothematiken irgendwie anders sind oder man sonst irgendwas anderes macht, das ist natürlich auch etwas, das einem ziemlich Sorgen bereitet, weil klar, manche sind dann zwar auch abgesichert durch andere finanzielle Aspekte, wie zum Beispiel Patreon, aber man will ja trotzdem, dass da neue Leute mit reinkommen, weil du hast immer eine gewisse Fluktuation, du willst immer, dass so ein paar Leute gehen dann oder bei denen ändert sich die finanzielle Lage, manche Leute kommen dann eben wieder hinzu und du willst ja auch neue Leute hinzubekommen, um diesen Support zu steigern, dass du weiter abgesichert bist, dass du dir eben auch mehr Sachen dann leisten, also umsetzen kannst. Ich meine jetzt nicht leisten im Privaten, sondern leisten, was deine Arbeit betrifft. Und das heißt, das ist generell dann eine Problematik. Und normalerweise, sowas passiert bei einzelnen Kanälen immer mal wieder, dass so, hey, der Algorithmus und hey, hier ist irgendwas passiert. Und oftmals ist das auch mehr ein, naja, du hast eben das und das jetzt gemacht oder deine Sachen sind nicht mehr so populär, passiert eben. Aber dass so viele Leute gleichzeitig während eines Monats, also während ein und desselben Monats dann sagen, hey, hier ist irgendwas sehr, sehr Starkes passiert, da muss es übergreifende Schritte bei YouTube gegeben haben. Und das ist ebenfalls dann frustrierend, weil da sind ja sehr große Kanäle dabei, wie zum Beispiel Linus Tech Tips. Und die haben dann auch mit ihren Partnermanagern gesprochen, die sie ja haben. Und da hieß es dann auch, nee, wir wissen nichts davon, so keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Und das, worauf sich jetzt viele erst einmal als Theorie geeinigt haben und was auch für mich sehr plausibel klingt, so erneut, das ist nicht zu 100% bestätigt, aber auch von dem, was ich persönlich nachgeprüft habe, relativ wahrscheinlich. Und zwar haben YouTube einen neuen Restricted Mode eingeführt und diesen auch bei Kanälen automatisch aktiviert, ohne dass sie darüber Bescheid wissen, wenn die KI von YouTube, also dass im Hintergrund irgend so eine AI-Scheiße läuft, die sich die ganzen Sachen ansieht, die ganzen Kanäle, also die ganzen Nutzer und dann basierend auf dem Zuschauerverhalten, also welche Videos man guckt beispielsweise, dass dann ein gewisses Alter zugewiesen wird. Ne? Gerade auch Leute, die jetzt keinen festen Account haben, die sich jetzt einfach so frisch irgendwo, gibt's ja immer Leute, die sich nicht extra nochmal irgendwas machen, sondern einfach mit ihrem Google-Account reingehen beispielsweise und dann auch kein Alter angeben oder sonst was. Und bei denen wird es dann wohl so gemacht, dass wenn das Zuschauerverhalten zeigt, so wir denken, du bist unter 18, dann packen wir dich automatisch in Restricted Mode. Und das bedeutet, dass du gewisse Videos nicht mehr sehen kannst. Und das kann man auch testen, weil man muss einfach nur beispielsweise, ich weiß jetzt nicht, wie es im Mobile ist, aber am Desktop, du gehst oben rechts auf dein Icon drauf und dann ist in diesem Dropdown relativ weit unten steht da eben auch Restricted Mode oder restriktierter Modus, bla. Und dann kann man da draufklicken und sehen, ob der aktiviert ist oder nicht. Und man kann den dann auch aktivieren. Ihr könnt zum Beispiel auf irgendeinen Kanal gehen oder auch auf euren eigenen, wenn ihr einen haben solltet. Geht auf das Video-Tab und dann schaltet oben rechts diesen Restricted-Modus an. Und dann vergleicht mal die Videos und schaut mal, wie viele Videos tatsächlich fehlen. Ich hatte jetzt auch bei meinem gedacht, naja, was wird denn da jetzt irgendwie großartig restricted sein? Ich rede halt über ein paar Videospiele oder so. Und dann habe ich das aktiviert. Die fast alle Videos der letzten 2 Monate fehlen komplett. Also du schaltest das an und die ersten beiden Videos, die dann nur noch zu sehen sind, ist sowohl die Death Stranding 1 als auch die Death Stranding 2 Review. Und die liegen so einen knappen Monat auseinander. Und alles, was danach gekommen ist, was halt das Nintendo Game Keycard Video ist und die Review zu Shinobi und alles, was eben zwischen diesen, also auch die Monatsvorschauen oder eben das waren die besten Spiele des Monats, all das hat YouTube gesagt, nee, das ist nicht für Leute geeignet, die unter 18 sind. Was also kompletter Schwachsinn ist und das passt ja nicht mal zu den Titeln. So, ich kann ja zumindest noch sagen, oh, hier geht's um Dead Take und das ist ein Horrortitel, aber auch da im Video wird jetzt nichts Brutales gezeigt, was du in irgendeiner Form zensieren müsstest. Und also Shinobi Art of Vengeance, so meine Güte, was müsste man da dann irgendwie drin machen? Und wenn es jetzt über die Sprechweise geht, ich rede in allen Videos gleich. Und ich habe auch mal geguckt, es gibt auch Videos, da habe ich so gottlos irgendwelche Geschäftsetagen durchbeleidigt und die sind immer noch verfügbar. Das ist absolut kein Problem und auch das deckt sich mit den Erfahrungen der anderen Channels, dass dann, also auch Red Letter Media haben gesagt, so hey, wenn du in den Restricted-Modus reingehst, dann sind Videos offline genommen, wo wir ganz normal über irgendwelche Sachen drüber reden und andere Videos, bei denen wir im exzessiven Detail darüber sprechen, über irgendwelche Sexszenen aus diesen Best of the Worst Sachen, die wir gucken, die sind reingenommen. Und auch in allen Videos, wir achten nicht darauf, ob wir irgendwelche Sachen blieben. Wir reden und wir fluchen die ganze Zeit. Das scheint auch keinerlei Effekt darauf zu haben. Und das ist etwas, was alle Leute bestätigen können. So jeder guckt da drauf, welche Videos im Restricted-Modus verfügbar sind und welche nicht. Und es ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Und es gibt ja schon eine gewisse Einteilung in so Advertiser-friendly und nicht Advertiser-friendly. Und da gibt es auch Sachen, wo du dann denkst, nee, das ergibt keinen Sinn und dann kannst du so eine Manual Review anfordern und oftmals geht das dann auch danach wieder durch. Aber was diesen Restricted-Modus angeht, das ist so, als ob die größte Bullshit, also noch bullshittiger als das ohnehin schon ist, da irgendwie angeschmissen haben und das Ding auf einmal links und rechts die Videos da rausballert und Leute in diesen Restricted-Modus reinsetzt und das heißt, die kriegen die dann nicht mehr angezeigt. Die kriegst du dann auch nicht mehr in deiner Abo-Box angezeigt. Also egal, wo du unterwegs bist, auf deiner Homepage, in den Recommendations oder auch auf deiner Subscription-Box, du kriegst das nicht mehr angezeigt, wenn du in diesem Restricted-Modus bist und je nach Kanal hat das dann wohl größere oder weniger größere Auswirkungen darauf, ne? Gerade für die größeren Leute, die natürlich eine viel breitere Zielgruppe haben, da werden dann auch dementsprechend mehr Leute dabei sein, die in diesen Restricted-Modus fallen oder vielleicht dann eben auch nicht angemeldet sind, dementsprechend. Keine Ahnung, bei so Gaming-Inhalten kann ich es mir auch vorstellen, wenn du dann Minecraft-Videos oder so guckst, egal von wem, dann ist es so, oh, Minecraft, das gucken viele Kinder, du bist jetzt eben auch ein Kind und deswegen wirst du in den Restricted-Modus gestellt. Also ich kann Leuten nur empfehlen, mal in den Account reinzugucken, ob bei euch dieser Restricted-Modus aktiviert ist oder nicht. Erneut, das muss nicht der Grund sein, das muss auch nicht der alleinige Grund sein, aber diese Sachen wurden wohl im August angeschaltet und das ist genau der Zeitpunkt, wo jetzt diese Probleme aufgetreten sind bei den Leuten. Dass jetzt nach der August war durch und dann, oh, das waren die Views, die wir eben bekommen haben. Bei mir persönlich habe ich das nicht gemerkt, also auch die ganzen Videos, die dann im Restricted-Modus nicht mehr auftauchen. Das Gamecard-Video hat sehr gut performt, das war also für ein Video, was über 10.000 Aufrufe macht, das ist bei mir wirklich sehr gut. Das hat das erreicht. Die Death Stranding 2 Review, die ist auch im Restricted-Modus sichtbar und die hat katastrophal underperformed. Und das, obwohl das Video zum ersten Spiel relativ gut war für so einen alten Titel. Und zum zweiten war das, ich glaube, nicht mal 4.000 Views oder so geknackt. Da ist selbst die Shinobi Review drüber. Und erneut, das Ding ist im Restricted-Modus. Meine Zuschauerschaft ist, wenn ich den Google Analytics folgen, also glauben darf, dann sowieso älter. Also der meiste Teil meiner Zuschauerschaft ist im Schnitt so alt wie ich oder so ein bisschen drunter. Also ich würde mal sagen, ich glaube, dieses Bracket ist so 25 bis 35 und dann ist der Rest dann in den 30, also ne, also es sind eher so Millennial-Zielgruppe und dann eben noch so ein bisschen Zoomer runter. Aber das ist der mit weitem Abstand der Großteil meiner Zuschauerschaft. Das heißt, deswegen könnte, oder das könnte erklären, warum bei mir dann nichts wirklich passiert ist, warum vielleicht auch auf anderen Kanälen nichts passiert. Ich weiß auch nicht, ob das dann mehr Leute in englischsprachigen Räumen davon betroffen wurden. Es gibt ja gerade in UK die ganze Katastrophe mit dem zensierten Internet und dass du da dich verifizieren musst, wie alt du bist, um auf die verschiedensten Webseiten, selbst Wikipedia, dann irgendwie zuzugreifen, weil, oh, we must protect the children. Und nichts ist dafür da, die Kinder in irgendeiner Form zu protecten, weil wenn die UK-Regierung das machen würde, dann würden die statt so einem Mambo Jumbo und irgendwelchen Milliarden Dollar von Datacentern Geld auszugeben, würden die School Lunches gratis machen. Aber das machen sie nicht. Und du hast einen sehr hohen Anteil an Kinderarmut eben auch in England. Und das ist denen scheißegal. Deswegen, es ist immer ein Vorwand zur Kontrolle. Es ist immer ein Vorwand, um die Leute zu kontrollieren, um da einen größeren Surveillance-Staat aufzubauen und dann eben auch nachprüfen zu können, was Leute machen. Weil wenn da nämlich online irgendwas gemacht wird oder irgendwas geschaut oder konsumiert wird, was man nicht will, dann kann man das eben besser regulieren. Und das ist ja, ne, Internet war ja, ist ja noch so der eine Raum, wo man da wesentlich freier unterwegs ist, aber natürlich versuchen die das auch nach und nach dann dementsprechend einzuschränken. Und so etwas scheint dann eben auch Teil davon zu sein. Ne? Deswegen kann sein, dass es in Deutschland noch niemanden gibt, der darüber redet, weil die Effekte von diesen Views-Zahlen in den deutschen Kanälen nicht zu sehen sind oder noch nicht zu sehen sind. Ich weiß es da nicht. Ich hoffe auch, dass das bleibt so. Aber das hier ist zumindest das erste Mal seit langer Zeit wieder ein Fall, wo es tatsächlich diesen großen Switch wieder gegeben hat und das nicht um irgendwelchen Content zu, oh, jetzt machen wir mehr auf Longform-Content oder sonstigen Quatsch, sondern hier ist wirklich Bullshit im Hintergrund, beschissene Idee, beschissene Umsetzung davon und dann spielst du natürlich mit den ganzen Karrieren und dementsprechend auch den Leben von den Leuten und den Angestellten von den Personen. Also katastrophal und auch da ist es halt deswegen immer wichtig, die Leute, deren Content man halt wirklich zu schätzen weiß, da auch zu unterstützen, dass selbst wenn die Views dann irgendwie runtergehen sollten, das nicht so relevant ist. Allein schon auch ganz normal deswegen, damit Leute eher die Chance haben, sich auf die Inhalte zu fokussieren, die sie wirklich machen wollen und weniger davon getrieben sind, oh, was könnte denn am besten funktionieren vom Algorithmus her. Aber ja, ich werde das auf jeden Fall, natürlich, weil mich die Sachen auch so interessieren, jetzt ganz abgesehen davon, dass es ja auch für mich arbeitstechnisch relevant ist, werde ich das Ganze mal im Auge behalten, aber ja, müssen wir einfach mal gucken, wie sich das Ganze dann entwickelt. Jetzt kommen wir aber erstmal zu euren Fragen und ich möchte beginnen mit einer Frage von Ilnist und zwar, wenn du einen Film schaust, achtest du darauf, welche Fassung das ist? Manche haben ja außer der Kinofassung und den Director's Cut auch länderspezifische Fassungen, siehe The Good, The Bad and The Ugly. Und bei mir, also ich achte, bei Filmen ist es ja nicht so wie bei Spielen, dass wir jetzt Probleme haben, was irgendwie gerade jetzt bei älteren Titeln, ne, wenn ich auf der PS2, GameCube oder sowas hole, dann, oh, hat die PAL-Version auch 60 Hertz oder so. Das ist da relativ egal, aber ja, es gibt natürlich dann auch hier und da mal den Director's Cut oder Final Cut oder sonst was und da versuche ich immer so ein bisschen darauf zu achten, so was sagen denn andere Leute, weil gerade wenn ich noch nicht einen Film gesehen habe und auf der Version jetzt nicht alle drauf sind, sondern ich muss mich jetzt dafür entscheiden, welche ich irgendwie holen möchte, dann schaue ich meistens nach, was Leute dazu sagen, weil teilweise ist es dann der bessere Film, teilweise ist es aber auch deutlich schlechter, ne? Also im Fall von Apocalypse Now, da sind sich, denke ich, die meisten Leute einig, dass der originale Theatrical Release der beste ist und alles, was Coppola danach damit gemacht hat, wie zum Beispiel Apocalypse Now Redux, dass das deutlich, deutlich schlechter ist und Kram mit reingepackt wurde, wo man sich dann beim Zuschauern denkt, naja, das hat schon seinen Sinn gehabt, warum das damals auf dem Cutting Room Floor gelandet ist und nicht in dem Film drin drin war. Was jetzt länderspezifische Versionen betrifft, bei Filmen habe ich persönlich jetzt kein Beispiel, was mir selber einfällt, außer halt natürlich, dass wir in Deutschland sehr viele zensierte Filme nur bekommen haben. Das war zum Beispiel, dass ich da auch letztes Jahr noch darauf achten musste, als ich mir das Saw Blu-ray Boxset mit allen 10 Filmen geholt habe, weil ich dachte, hey, es ist 2025, die Filme werden bei uns ja mittlerweile auch unzensiert erscheinen, also werde ich auf einer Boxset auch die unzensierten Versionen bekommen. Aber nein, während die neueren Sachen unzensiert sind, sind viele der alten Filme immer noch nur zensiert bei uns in Deutschland zu kaufen. Das heißt, auch da musste ich darauf achten, dass ich da das Boxset, ich glaube, ich habe das aus der Österreich oder so dann eben geholt, dass ich da auch alle 10 Filme komplett unzensiert dann eben drauf hatte. Das ist so die eine Sache. Und ansonsten gucke ich immer nur, dass die Originalversion vom Film drauf ist. Also, dass ich jetzt, aber das ist ja bei, also ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas jemals gekauft habe, wo dann nachher keine originale Tonspur drauf war. Das ist eher das Problem, wenn du bei Amazon Prime dir irgendeinen Film ausleihen oder kaufen willst, dann musst du leider im Gegensatz zu, also mir ist es zumindest bei Apple noch nie vorgekommen, so alles, was ich da gekauft habe, war immer in Originalsprache, aber bei Amazon muss ich da jedes Mal drauf gucken, dass, wenn es nicht explizit schon im Titel steht, dieses in Klammern Deutsch und dann OV, dass ich da immer drauf achten muss, oh, hat das auch die originale Tonspur, hat das dann eben auch die originale Sprachausgabe. Bei mir ist das schon einmal vorgekommen, ich glaube, das war bei Searching und ich dachte so, hey, der wurde mir von so vielen Leuten empfohlen. Lass den endlich mal gucken. Der ist gerade im Angebot hier für irgendwie, das war eines von diesen 99er Angeboten, die sie manchmal haben. Hab das gekauft und dann festgestellt, oh, das ist nur die deutsche Fassung. Da bin ich halt auf irgendeine von diesen Free-Websites gegangen und hab mir den Film dort angesehen. Weil ich gedacht habe, Bro, ich hab dafür gerade bezahlt. Ich guck mir den jetzt einfach irgendwo im Original an, I don't give a shit. Aber ja, ansonsten bei Film selber kenne ich mich da jetzt, aber wie gesagt, das kann sein, dass es da Sachen gibt, wo ich dann drauf achten würde. Aber zumindest für mich selber mache ich das, fallen mir da keine Beispiele für ein. Der nächste Kommentar, Frage von Chess with Pigeons, sehr guter Name auch. Wie siehst du die Zukunft von VR beziehungsweise den sprechenden VR-Brillen? Die Zukunft sehe ich davon immer nischiger, nischiger und nischiger, bis nur noch Sachen gemacht werden, die Leute aus vollkommen reiner Überzeugung machen und sicher gehen können, dass sie alleine an dem bestehenden VR-Markt da auch das Geld wieder reinbekommen können, weil die Investitionen da drin, die sind jetzt erstmal raus. Das gab es ja zur Anfangszeit, wo wir den Hype ja so wirklich hatten, gerade in so 2015, 2016, 17, wo ja dann auch die Oculus rausgekommen ist, wo ja auch Sony ihre erste VR-Brille rausgebracht hat. Und dann nochmal in der zweiten Phase während der Pandemie, als dann sehr viele Firmen entschieden haben, das nächste Ding, das ist das Metaverse, wo auch jetzt niemand mehr drüber spricht und alles ist AI und jetzt bricht das wieder zusammen und ich bin schon gespannt, was das nächste Ding sein wird, wo sie uns dann wieder alle auf die Nerven gehen und davon überzeugen müssen, dass es ja das große Ding ist. Aber zu dem Zeitpunkt hatten sie ja auch dann gerade Meta eben, Facebook, da sehr viel investiert und da auch Studios aufgekauft, wo jetzt schon wieder sehr viel abgetragen wurde und auch sehr viele Exklusivtitel. Und es kommen ja noch Sachen raus. Wir hatten, glaube ich, gerade erst die Ankündigung, dass von dem Batman-VR-Spiel ein Nachfolger wohl geplant sei. Aber es wird auf jeden Fall in dieser Nische bleiben. Es wird in dieser Nische bleiben. Sony ist da komplett raus. Also das hat man ja auch gesehen, die PlayStation VR 2 ist rausgekommen. Und dann gab es nie wieder was von denen. Also von Sony selber gab es nie wieder irgendwas. Das ist auch in den kompletten Präsentationen von denen vielleicht hier und da, wenn da irgend so ein anderer Publisher, Entwickler was macht und das eben auch darauf portet, dann kommt es dafür raus. Aber das war's. Das ist so erschienen. Wir hatten da irgendwann mal wahrscheinlich vor Jim Ryan noch das ganze Geld in das R&D und die Produktion reingesteckt. Das war jetzt so geplant. Also bringen wir das noch raus, holen da ein bisschen Geld rein und dann wird das sofort wieder abgestellt. Also gerade das Kabel, um das mit dem PC zu verbinden, das schien für mich so eine Art Abschiedsgeschenk zu sein. So, hey, alle Leute, die sich dafür interessieren, ihr könnt jetzt da auf dem PC was mit uns damit machen. Aber wir selber investieren da nichts rein. Und wenn Leute das auf die PS5 porten können, dann können sie das machen. Aber wir selber investieren da nichts mehr. Und ich glaube, so sieht dann eben auch die Zukunft aus. Bis dann vielleicht irgendjemand das als Teil eines anderen Trends für sich entdeckt und dann wieder Geld investiert wird. Und dann wird es wieder dieselben Zyklen durchmachen. Weil das VR mehr so ein Ding ist für eine kleine Gruppe von Enthusiasten, für die das eben richtig geil ist. Und für den Rest ist es entweder irrelevant oder so ein nice to have, also da bin ich zum Beispiel drin. Das ist so ein nice to have Ding, wo ich dann ab und zu mal Lust drauf habe und mal Phasen habe, wo ich dann die Brille auspacke und ein paar Sachen spiele. Aber für die meiste Zeit ist mir das dann auch immer zu viel Arbeit. Und ne, selbst mit etwas, was ich mir frei übersetzen kann oder wo ich jetzt auch im Fall der PlayStation VR 2 mir die Linsen gekauft habe, um die reinzusetzen, damit ich das endlich mal ohne Brille nutzen kann. Aber selbst da denke ich mir wieder, ah, da muss ich ja alles umstellen, damit ich das ordentlich spielen kann. Und habe ich da jetzt Bock drauf? Ich will jetzt eh nur für 2-3 Stunden vielleicht irgendwas machen. Und dann mache ich das eher in Phasen. So, wenn ich dann gerade die PlayStation VR 2 ausgepackt habe, dann spiele ich für so 1-2 Wochen extensiv damit und dann wird das Ding wieder weggepackt für ein paar Monate. Und ich glaube, so machen das auch die meisten Leute. Und deswegen wird das auch garantiert nie so ein großes Ding, bis du vielleicht dann wirklich die Brillen hast, die du einfach nur so anziehen musst, wie eine normale Brille auf dem Level. Aber nee, so, das ist so, wie es jetzt ist, ne, auch das, was ja Apple hatte, da ja in das Ding rein investiert und das war ein ziemlicher Flop geworden. Also ich glaube, es zeigt sich, dass außer du lässt das mit, ne, machst das über Kontaktlinsen oder eben auf der Größe einer normalen Brille und kannst das so mit umsetzen. Und ich glaube, dann gehen die ganzen Firmen sowieso eher auf diese AR-Brillen und weniger, du bist jetzt zu 100% abgeschirmt und in einer anderen Spielwelt. Da weiß ich nicht, wie das überhaupt damit funktionieren kann. Aber soweit wird das ein Enthusiastending bleiben. Und ich glaube, da muss man sich jetzt, also nachdem das über 10 Jahre versucht wurde, in den Mainstream zu hieven, ich glaube, da muss man sich auch dieser Realität, also selbst wenn man, ich kann das nachvollziehen, gerade wenn man da so ein Enthusiast von ist, aber ich glaube, da muss man sich einfach der Realität mittlerweile ein bisschen bewusst werden und verstehen, das wird immer in dieser Nische bleiben, zumindest die Form davon. Und die abschließende Frage für den heutigen Podcast von Celo zum Thema Sammeln und Dinge, die man bereut. Ich bin mit jetzt 44 ein leidenschaftlicher Sammler von Retro und aktuellen Spielen. Meine ersten eigenen Geräte waren sehr klassisch 1991 der Game Boy und 1993 das Super Nintendo. Ich habe damals mein gesamtes Taschengeld in die Spiele investiert und hatte für ein Kind Jugendlichen eine durchaus ansehnliche Sammlung. Als wir 1995 dann umgezogen sind, meinte mein Vater zu mir, schmeiß doch mal die ganzen Verpackungen weg, die nehmen doch nur Platz weg. Und ich habe es ohne weiter drüber nachzudenken auch getan. Das schmerzt mich als Sammler noch heute. Gibt es etwas, eine Entscheidung, die du in deiner Sammlergeschichte bis heute bereust? Oh, ich hatte vorhin im Podcast mal darüber gesprochen, dass ich damals für den Kauf meines Game Boy Advance den Super Nintendo verkauft habe mit allen Spielen. Und das ist eine, das ist wirklich die Sache, die ich bis heute am meisten bereue. Es ist jetzt nicht so, als ob ich in meiner Sammlung irgendwelche Spiele gehabt hätte, die super teuer gewesen wären. Also ich glaube, da war ehrlich gesagt nichts dabei, was super teuer war. Aber ich habe das zu dem Zeitpunkt verkauft, wo die am wenigsten wert waren. Also das war ein Super Nintendo mit, ich glaube, 14 Spielen. Und für das Ganze habe ich so viel Geld bekommen, dass ich mir ein GBA und 2 Spiele dazu kaufen konnte. Also das waren unter 400 Euro. Und das Anfang der 2000er, also so 2001, 2002 rum. Heutzutage alleine der Super Nintendo ist jetzt so nicht viel wert, aber jedes von diesen Spielen hätte ich für deutlich mehr Geld losbekommen können. Ich glaube, ich habe sogar weniger Geld dafür bekommen, weil ich dann Geburtstagsgeld dazugenommen habe. Ich glaube, das waren wirklich unter 300 Euro oder war das sogar nur Mark oder so, was das damals, es war vielleicht sogar nur noch Mark oder so, die ich bekommen habe, aber es war auf jeden Fall viel zu wenig. Es war viel zu wenig und ich habe dann Jahre später danach, Mitte der 2000er, habe ich mir irgendwann so einen alten Super Nintendo wieder gekauft und dann auch nach und nach versucht, so ein paar Spiele, die ich damals hatte, dann zurückzukaufen, wie Aladdin oder Star Fox oder Mario Kart oder Super Mario World. Und andere sind dann schon damals ein bisschen zu teuer gewesen, wie Pop'n Twinbee, was ich eben hatte. Und das ist auf jeden Fall das, was ich am meisten bereut hatte, weil auch der Super Nintendo, den ich gekauft habe, der war dann nicht in dem besten Zustand. Und meiner war damals, das war der Originale, den ich zu, ich glaube, das war zu Weihnachten. Ja, ich habe zu meinem sechsten Geburtstag den Game Boy bekommen und dann zu Weihnachten den Super Nintendo. Und das war so eine Edition mit Super Mario World und dem Super Game Boy zusammen. Also damals schon extrem Preiswert runtergesetzt, weil das war das Jahr, in dem der Super, das, in dem der N64 rausgekommen ist. Ja, das, oder ein Jahr davor, warte mal, wenn das 6 war, als ich zu Weihnachten, das war 95, okay, das war ein Jahr, bevor der N64 rausgekommen ist, aber es war schon der Zeitraum, in der die PlayStation erschienen ist, und das heißt, meine Eltern konnten das dann eben auch relativ günstig dann holen, und zum Geburtstag danach habe ich dann auch super günstig irgendwie A Link to the Past, hatte meine Mutter mir das einfach geschenkt, weil die das irgendwo im Laden gesehen hat und damit einem Spiel Berater, und das hat die, glaube ich, günstig bekommen, weil das in dieser Classics-Edition war. Das war eben noch alles das originale Ding und auch alles mit originalen Verpackungen und all das davon verkauft. Ich hatte, glaube ich, noch ein paar Verpackungen behalten, weil ich dafür dann so einen nostalgischen Wert hatte, weil ich gedacht habe, ja, das Modul ist ja das teure, aber ich würde gerne noch ein paar der Verpackungen behalten. Und irgendwann, als ich dann ausgezogen bin, die Sachen lagen dann noch zu Hause, und ich bin dann in den Semesterferien zurückgekommen, um bei meinen Eltern dann eben zu bleiben, und habe dann gemerkt, so, wo sind denn meine Super Nintendo-Verpackungen? Und dann meine Mutter, ja, die habe ich in den Müll geschmissen. Das war ja alles nur Pappmüll. Und da bin ich wirklich, da habe ich, glaube ich, fast angefangen zu weinen. das war so bitter. Das war so unfassbar bitter. Und das Gleiche ist dann auch mit ein paar GBA-Verpackungen passiert. Und das sind halt wirklich Spiele vom GBA, die ich original gekauft hatte, in einem super Zustand, wie eben Superstar Saga oder Castlevania Area of Sorrow oder, was hatte ich noch? Harvest Moon, Friends of Mineral Town, Golden Sun. Alle die Sachen in originaler Pappverpackung in einem super Zustand und dann weggeschmissen. Und das tut bis heute wirklich so weh. Das war ja keine Entscheidung in dem Fall, aber es war trotzdem dieses, oh fuck, ich hätte die einfach mitnehmen sollen und ich hätte meiner Mutter Bescheid sagen sollen, bitte pack davon, fass davon nichts an. Das hat für mich zumindest mentalen Wert und dann später jetzt auch tatsächlich monetären Wert gehabt. Und das ist, glaube ich, der Teil, den ich am meisten bereue. Es gibt, glaube ich, noch ein paar Sachen, wo ich früher dann zu meiner Zeit, als ich im GameStop gearbeitet habe, da habe ich ja mehr Geld für den Verkauf von Spielen bekommen, weil wir haben uns ja gegenseitig einfach dann verkauft im System und haben den höchsten Wert immer genommen, den wir einstellen konnten, weil, ne, haben ja da gearbeitet, das war scheißegal. Und zu dem Zeitpunkt habe ich ja dann auch bei Eurogamer angefangen zu arbeiten, und es gab dann ein paar Pressemuster, die nicht diese Pressemuster-Siegel drauf hatten, genau, also gerade bei Nintendo-Spielen, die hatten keine von diesen Promo-Versionen. Xbox 360 war das immer der Fall, und PS3 hast du eh nur in so einer super Mini-Jewel-Case dann mit einer Disc bekommen, und auch auf der Disc war dann eben, stand da drauf, Promo-Disc. Aber Nintendo-Sachen wurden immer original verschickt, auch von anderen Publishern. Und da gab es dann ein paar Sachen, wo ich dann gesagt habe, naja, brauche ich jetzt dieses Teenage Mutant Ninja Turtle oder so, was ich hier bekommen habe, brauche ich das wirklich? Also, ja, nee, komm, dann wird das hier einfach mal noch so verscherbelt. Und im Nachhinein denke ich mir dann schon, naja, also die habe ich habe da zwar beim GameStop ein bisschen Kohle gekriegt, aber wäre jetzt auch nicht so nötig gewesen, die da irgendwie zu verkaufen. Ich glaube, das andere sind vor allem Sachen, die ich an Leute verliehen habe, und dann hat man sich mit den Leuten auseinandergelebt und ich wüsste jetzt gar nicht mehr, wie ich die überhaupt erreichen kann. Oder ganz ehrlich, wie die auch mit Nachnamen heißen. So, es gibt immer noch eine Person, oder die haben die wahrscheinlich auch schon alle verkauft, aber es gibt Personen, die haben meine originale Version von Paper Mario 2, von Harvest Moon, von Tales of Symphonia. Irgendeine Person hat mein originales Shadow of the Colossus, und das sind so auch bittere Sachen. Oder Persona 3. Persona 3 in der FES-Edition, die PAL-Fassung, die mittlerweile auch arschviel Geld kostet, was ich gesehen habe. Und für die habe ich damals 10 Euro neu eingeschweißt bezahlt. Das war generell auch bei der PS2. Wenn du das gewusst hättest, ne, du hättest einfach so viele Sachen mehr eingekauft, weil ich habe zum Beispiel Haunting Ground oder auch God Hand, die habe ich für 10 Euro bei Amazon neu gekauft, in so 2012, 2013 rum, und jetzt sind die 100, also im dreistelligen Bereich eben wert, selbst die PAL-Fassung. Und das sind dann auch so bittere Sachen, wo man denkt, boah, warum hat man sich das damals nicht gekauft? Warum hat man sich das damals nicht einfach gekauft, weil du gedacht hast, ah ja, komm, das sind zwar jetzt nur 10 Euro, aber die kann ich mir auch sparen. Ich muss jetzt nicht das ganze Geld dafür ausgeben. Und anstatt irgendwelche Steam-Sales oder so zu holen, wo es dann ja wirklich einfach nur digitaler Kram ist, dann bei den Sachen beim physischen. Und das ist auch eine Lektion, die ich so ein bisschen mehr gelernt habe, dass manchmal, wenn ich Spiele sehe, von denen ich weiß, die werden irgendwann Schweinegeld kosten und die hätte ich schon gerne in meiner Sammlung, dann kaufe ich die auch, wenn ich sehe, das wird jetzt momentan der niedrigste Punkt sein, die zu holen. Jetzt nicht, weil ich sie jetzt in dem Moment unbedingt spielen will oder vielleicht, weil ich sie auch schon mal digital oder so hatte, aber einfach nur mit dem Wissen, so, du siehst irgendein JRPG, du siehst irgendein Horrorspiel, es wird günstig angeboten, dann kannst du das Ding auch deiner Sammlung hinzufügen, weil spätestens in 10, 20 Jahren blickst du da drauf und denkst dir, scheiße, das hätte ich damals für irgendwie 15 Euro haben können und jetzt kostet das 150 Euro. Das ist auch ehrlich gesagt die bessere Wertanlage teilweise. Also wo ich mir denke, oh, was... Also ich meine, ich bin nicht in der Situation momentan, dass ich irgendwie großartig Geld zurücklegen kann. Aber sollte ich da irgendwann mal reinkommen, dann denke ich mir auch, naja, ich könnte auch irgendwas in Aktien investieren. Aber ganz im Ernst, ich kenne mich mehr in dem Gebrauchtmarkt aus. Und dann in irgendwelche High-Value-Sachen rein zu investieren und die zu halten. Und wenn ich die Kohle brauche, dann kann ich die wahrscheinlich dann zu den doppelten Preis oder so 10 Jahre später verkaufen. Also weiß ich nicht, ob ich das irgendwann mal... Kann man die Käufe dann auch von der Steuer absetzen und dann später einfach wieder verkaufen? Und dann ist das ja ein Privatverkauf. Vielleicht sollte ich sowas, das war ein Witz. Falls das Finanzamt hier zuhört, das werde ich nicht machen. Das war nur ausgedacht. Das geht wahrscheinlich eh nicht. Ich sollte solche Gedanken, glaube ich, nicht so frei besprechen. Aber ja, ich bin jetzt auch wieder vollkommen... abgeschweift zum Ende. Ich hoffe, ich habe die Frage dennoch gut beantwortet. Sollte es gewesen sein. Und damit, meine Lieben, sind wir mal wieder am Ende einer neuen Episode angekommen. Ich weiß. Hört auf zu weinen. Nächste Woche ist Papa Björn ja wieder für euch da. Und in der Zwischenzeit könnt ihr einfach vorbeikommen auf Twitch, mir zusehen, mich beleidigen für meine fehlenden Silksong-Künste oder falls ich wieder irgendwas übersehe oder nicht gewusst habe von einem Spiel, was ich das letzte Mal in 2017 erlebt und nicht zum Teil meiner Persönlichkeit gemacht habe. Aber bis dahin möchte ich nochmal abschließend nicht nur allen Leuten danken, die das Ganze hier hören, die generell meine Inhalte schauen und wertschätzen und auch so weit gehen, mich auf Plattformen monetär unterstützen und das hier überhaupt erst möglich machen, denn nur durch solche Personen kann ich überhaupt hier sitzen und mir die Zeit nehmen, das zu machen. Und ganz besonders geht nochmal ein Gruß raus an alle Leute, die mich auf Patreon im höchsten 10-Euro-Tier unterstützen, nämlich Abracadabra, Ant Wacker, Boris Bückling, Christian Collessy, Daniel Fusiak, Darth Weil, David in Klammern Mr. Cloud, Delirium, Der Pfiffige, Donathan Styles aka Don Stylo, Farbenzwerg, Fellyboy, JDFG, Jigglybuff, Juliana XD, Julinus, Just Jemmy, Kein Planmann, Liar in Sinner, Livin Lavina Vota, Lord Zwiebel, Matthias Gramann, Matti 13, Matze, Multivitamin, Misty, Niklas Delagu, Okarun, PJ, Poltergeist 47, Revanböse, Robert Burndown, Sachsenmilch, Segge, Salflizzard, Schnauzbartmann, Sins, Tanja, The Boiling Fowl und Xendaro. Vielen, vielen Dank, ganz besonders an euch, aber auch an alle anderen Leute da draußen. Und falls auch ihr Teil dieser illustren Runde sein wollt, beziehungsweise einfach nur ein paar exklusive Inhalte genießen möchtet, dann geht gerne auf Patreon. Das ist für mich immer noch die Hauptplattform, wo auch alles als Video nebenbei veröffentlicht wird, außerhalb der reinen Podcasts. Aber für alle Leute, die eben nur einen Podcast möchten, nichts anderes, alles bequem in einer Audiofeed, die können gerne zu Steady gehen. Und alle anderen hören wir uns zusammen. Also ich meine, ich rede eigentlich nur an euch. Ihr wisst, wie das funktioniert. Das ist nicht euer erster Podcast. Und falls ja, willkommen. Tut mir leid, I guess. Gerne 5 Sterne dalassen auf der Plattform eurer Wahl. Und wir sehen uns nächste Woche, hören uns nächste Woche. Was auch immer. Bis dann. Tschüss.